Ich habe mit Mischa gesprochen, einer der beiden Praxispartner von Die Praxis Berlin. Sie sind bekannt für coole Aktionen in sozialen Medien, aber wir sprechen gar nicht so viel darüber. Natürlich sprechen wir über Materia, dem Dan Bost-Film, ganz zum Schluss. Was mich interessiert hat, war gerade seine Zeit in Dänemark, dass er sein ganzes Personal duzt, der Umgang auch, was auch eine gute Praxispartnerschaft in der Gemeinschaftspraxis ausmacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Mischa in der Praxis. Herzlich willkommen, Mischa.
Hallo, Benjamin.
Georg, Benjamin
Ach,
ist der
Georg,
Nachname.
stimmt, sorry.
Ist nicht schlimm.
Ich bin aufgeregt.
Ja, ich weiß.
Ich
Ja.
nuschel übrigens auch ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Vielleicht kannst du so drüber sprechen nochmal, wenn wir fertig sind.
Ich lasse dich nochmal vom Sprecher live einsprechen.
Ja, das wäre gut. Gib dir ein Skript dafür.
Ja, Google gibt mir das Skript. Ja. Micha, wir kennen uns ja schon ein bisschen, kann man sagen. Ja, also irgendwie die dentale Welt in Berlin ist doch klein und ich fand, du hast mal was sehr Spannendes gemacht. Und zwar warst du in Dänemark als Zahnarzt. Wie lange warst du da?
4 Jahre, 4 gute Jahre,
Also
ja.
direkt nach dem Studium hin oder wie ist das abgelaufen?
Nee, ich habe meine Assistenzzeit hier zu Ende gemacht und habe im letzten halben Jahr habe ich schon hin und her gependelt, so ein bisschen. Und genau, und danach war ich eigentlich, habe ich nur noch in Dänemark gearbeitet, habe aber in Berlin gewohnt. Und man fliegt ja, also damals, als es noch okay war zu fliegen, heute würde ich sowas natürlich nie wieder machen. Da fliegt man ja manchmal, wenn du Rückenwind hast. Fliegt man 20 Minuten. Also es geht ja ruckzuck von Berlin nach Kopenhagen. Und bin dann manchmal morgens losgeflogen und bin dann eine Woche geblieben am Stück und bin dann zurück nach Berlin und dort bin dann in Berlin eine Woche geblieben, habe ein bisschen parallel selbstständig was gemacht. Genau. Und aber dabei meine Haupteinnahmequelle war Kopenhagen, Dänemark.
Krass, aber es ist über eine Agentur gelaufen oder wie ist es?
Nee, über Freunde tatsächlich. Also ich hatte irgendwie, also dieses Konzept, was sie in Dänemark gemacht haben, war folgendermaßen, das war ein Zahnarzt, tatsächlich auch ein bekannter Implantologe dort in Kopenhagen. Der hat mit so einem Art Geschäftsmann, kann man sagen, ich weiß gar nicht, was der beruflich sonst gemacht hat, aber es war ein Geschäftsmann, hat der halt so ein Konzept gehabt, dass sie im Grunde deutsche Qualität zu deutschen Preisen anbieten wollten. Und deutsche Preise sind in Kopenhagen halt günstig tatsächlich und deutsche Qualität ist super, weil wir sind halt tatsächlich ganz gut, wenn man das ein bisschen weltweit sich mal anguckt, also im Vergleich. Und die dänische Zahnmedizin ist okay, aber nicht vergleichbar mit uns oder mit der Schweiz oder sowas. Und das war so ein bisschen die Idee. Und der hatte halt irgendwelche Freunde in der Praxis, wo ein Freund von mir gearbeitet hat. Und dann haben die den gefragt, ob der auch Lust hätte. Und der hat mich dann gefragt.
Ja.
Genau.
Also musstest du Dänisch lernen und dann bist du rüber oder wie ist das
Nee,
abgelaufen?
tatsächlich, also die konnten halt alle Deutsch oder Englisch.
Ah,
Ich
krass.
kann ein bisschen Dänisch inzwischen, also ein bisschen tatsächlich Mund auf und zu, also wie geht's und hätte gerne ein Weißbrot oder sowas. Aber im Grunde war das so, dass sie, also sobald die gemerkt haben, das ist eine super schwierige Sprache, Dänisch, also das ist ja, muss ja besoffen sein eigentlich, um die gut sprechen zu können, weil die alles wegnuscheln. Also ich kann das immer noch nicht. Also Bild heißt Bille, Bille, also wie sowas. Wenn die sobald die merken, die verstehen dich ja eh nicht in Dänisch, wenn du anfängst, Dänisch zu sprechen. Und sobald die merken, du kannst das nicht, dann switchen die sofort um. Und die ganzen älteren Patienten können halt perfekt Deutsch.
Krass.
Und alle anderen können halt perfekt Englisch irgendwie. Und dann kommst du gleich dazu. Das ist wie in Berlin, wenn du so ein Ami bist, die reden ja auch alle mit dir Englisch, lernst ja kein Deutsch. Kannst ja 5 Jahre hier wohnen, kannst nichts.
Ich hätte es gedacht, dass das irgendwie wie bei den Holländern ist, damit du deine Big-Nummer bekommst oder so. Auf jeden Fall einen Sprachtest musst du mittlerweile abliefern
Ah,
dafür,
okay.
ja, dass die da auch irgendwie schon, aber da musstest du, um dich, glaube ich, in deiner Approbation in Dänemark anerkennen zu lassen, gar nichts machen in der
Nö. Also
Hinsicht.
ich musste irgendwas, ich weiß gar nicht, wie das genau war, ich habe irgendwas abgegeben und die haben das irgendwie alles gemacht für mich. Und ich hatte ja, das Wichtige war, dass da halt dass ich einen Chef hatte, einen dänischen Zahnarzt irgendwie. Oder Chirurgen und durch den war das kein Problem dann, genau, weil der ja im Grunde Supervisor war, kann man sagen. Auf der anderen Seite, das war halt ganz witzig, der Typ war halt von Haus aus reich. Und die zahlen ja irgendwie, also da geht es ja fast 50% Steuern los, bis hoch zu, ich glaube, über 60% Steuern zahlen die da. Und das heißt, dass also jede dänische Krone, die der gemacht hat und jede Zeit, die er in seine Praxis investiert hat, hat er halt eben mehr Steuern zahlen müssen. Und deswegen hat er gesagt, ich habe gar nicht so einen Bock auf so viel Arbeiten. Und das war ja auch ein bisschen meine Chance, weil dort habe ich ja die ganze Chirurgie gelernt, weil der meinte, du mach du mal, ich gehe lieber irgendwie Kaffee trinken oder ich gehe irgendwas Sport machen und du machst alles, was du machen willst. Ich zeig dir das, wenn du mich brauchst. Ich sitze neben dir, wenn du mich brauchst. Aber du kannst alles machen, was du möchtest. Und ich gebe dir meine Patienten. Und das war echt mega geil.
Und das in Kopenhagen auch noch. Mhm. Das ist schon eine geile Stadt, oder?
Ja, Hammer. Also es ist eine schöne, wirklich eine tolle Stadt, muss man sagen. Also nach 4 Jahren, muss ich sagen, war ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so 4 Jahre ist, finde ich, immer so die magische Grenze. Weil dann manchmal Nerven entweder stellen oder nicht. Und das war, irgendwann hat mich dann doch genervt. Dann habe ich dann schlechte Laune bekommen, ich dann morgens im Flieger gekommen bin und dann dieses Dänisch gehört habe. War ich immer schon genervt. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Die sind, also es ist eine tolle Stadt, wirklich, also wunderschön. Und auch vor allem im Herbst, eine tolle Herbststadt. Die Patienten sind relativ anspruchsvoll, weil halt alles privat dort läuft.
Echt? Okay, ne?
Krass. Ja, da gibt es da so Grundversorgung natürlich und es gibt so Versicherungen, die du dazu kaufen, die du, ne, kaufen kannst oder machen kannst, die dann so einen Grundteil bezahlen, aber alles andere ist privat, also wie es ja in vielen Ländern ist, Europa. Und dadurch haben die Patienten, so höflich wie sie sind, halt, die haben gewisse, also sagen wir mal, hohe Ansprüche. Das heißt, wenn die mal 5 Minuten im Wartezimmer warten mussten, gab es halt gleich Ärger. Und das fand ich dann irgendwann ein bisschen anstrengend in der Richtung. Also gar nicht so medizinisch gesehen, sondern einfach diese Erwartungshaltung, eben wie gesagt, sowas wie Wartezeit und so. Also wer mich kennt, weiß, bei mir muss man manchmal warten.
Ja, aber würdest du es aktuell zum Beispiel empfehlen? Hier, schaut euch Dänemark an. So, hat es sich dann für dich finanziell gelohnt? Abgesehen von der Berufserfahrung?
Also, ich dachte anfänglich, dass es sich gelohnt hätte, bis ich dann einen Haufen Steuern nachzahlen musste. Dann hat es aber nicht so sehr gelohnt. Aber es war doch, es rechnet sich schon sehr gut, weil, also ich habe ja damit, ich habe einen Master gemacht und so, das hätte ich mir gar nicht finanzieren können, direkt nach der ASI-Zeit. Und also, und ich habe natürlich dort toll implantiert und war umsatzbeteiligt und das hat sich ja schon gelohnt und vor allem war, ja, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt. Also ich meine, ne, du kannst ja zu 1000 Fortbildungen gehen. Du lernst mehr, wenn du es zweimal selber machst tatsächlich. Ne? Und das war natürlich toll. Da hatte ich diesen Lehrer, der mir halt viel gezeigt hat und ich durfte halt alles machen. Ne? Und ich meine, da kamen die Knochenblöcke rein und ich war vorher bei Kuri, habe das da irgendwie, habe die Kurse gemacht und dann habe ich es dann dort gemacht und er hat mir das noch ein bisschen geholfen. Und dann habe ich gelernt, im zweiten Jahr oder so Knochenblöcke zu machen. Ne? Und das ist echt toll. Also das kannst du in Deutschland gar nicht machen. Ne? Also wenn du eine oralchirurgische Ausbildung machen möchtest, da lernst du 3 Jahre lang, wie du Weisheitszähne und WSR machst. WSR, das brauche ich dir nicht sagen, als Endodontologe gibt es ja eigentlich gar keine Indikation für so richtig.
Obwohl, ich muss mal sagen, sag mal, in Deutschland sind die immer so alle, weil das BEMA-System, da macht jeder eine WSR. Es sind alle Endodontologen so auf Hass auf WSRs. Ich bin gar nicht mal so anti-WSR. Ach so, bist du gar nicht so. Ja, weil es liegt aber auch an der amerikanischen Schule. Es gibt, glaube ich, tatsächlich Sachen, die kannst du nur mit einer WSR lösen. Ja.
In Kombination mit einer Revision wahrscheinlich dann aber auch.
Ja, zum Beispiel Revision natürlich auch, aber es gibt manchmal so Isthmen, die kannst du orthograd nicht hinbekommen. Ah, okay. Ja, und das ist natürlich eine Mikro-WSR spannend, aber das heißt natürlich nicht nur Schnipp-Schnapp, 90 Grad Resektion, obwohl da streiten sie sich auch noch, jedenfalls anfärben unter Mikroskop, retrograde Präparation, dann ein Biomaterial rein, obwohl die Godfathers of WSR und retrograde Revision ja teilweise IRM immer noch nehmen, weil die meinen, in den Studien gibt es keinen Unterschied.
Keine Evidenz.
Ja, keine Evidenz. Ja, ich meine, okay, wenn du dann irgendwie einen 20-Jahres-Recall von so einer WSR siehst, die immer noch gut aussieht und mit einem angeblichen Scheißmaterial gemacht, dann spielt es auch keine Rolle.
Richtig.
Ja, aber das ist halt einfach, dass in Deutschland das ziemlich lukrativ ist, eine WSR zu machen.
Genau, auf Kasse, wenn es schnell geht.
Ne? Ja, genau,
wenn es schnell geht. Wenn du Mikroskop und so arbeitest, ne, dann geht das halt nicht. Dann muss es privat geht, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es gar nicht.
Ja, also das ist super. Und deshalb ist es auch so ein bisschen, und dann machen wir nichts vor, die Chirurgen haben auch keine Mikrozugänge, die machen riesige Dinge, da kann man danach auch echt schlecht implantieren.
Richtig.
Deshalb mögen die alle nicht. Aber
einmal mit dem Schnitt quer durch die Schleimhaut durch, dass der Patient auch richtig was merkt von der OP.
Ja, aber ich meine, da wird auch nicht irgendwie Weichgewebe geachtet, wie das danach aussieht. Die Narben erkennt man schon von Weitem und alles. Ja. Das Nahtmaterial sowieso.
Richtig.
Von der Rolle.
Ja, genau. Zum selber einfädeln auch am besten.
Ja.
Ja. Und deswegen, also deswegen hat es für mich nicht Sinn gemacht, eine oralchirurgische Ausbildung zu machen, weil du an die Implantate kommst du nicht, an die spannenden Sachen. Das musst du alles nebenher machen, musst die Fortbildung intensiv bei Kuri und Hütte dazu oder sowas. Die Erfahrung kriegst du da nicht. Das kannst du dann machen, wenn du selber selbstständig bist vielleicht. Ansonsten sitzt dir immer jemand vor der Nase, der die Implantate machen will. Und das war halt dort anders, ne?
Bevor wir gleich nochmal auf dieses ganze Fortbildungssachen kommen, jetzt mal ein paar spannende Fragen. Hattet ihr da dänische Einheiten dann? Gab es so irgendwelche dänisch-spezifischen Sachen, wo du sagst, also es gibt ja Flex-Einheiten, also XO heißen die ja jetzt, dann Heke-Einheiten, war das denn eher so auch so die Ausstattung dänisch dann auch, wie man es kennt? Also ich meine, oder war da, hat sich das nicht sehr viel unterschieden?
Ich würde sagen, hat sich nicht so viel unterschieden, weil aber auch der praktisch mit dieser Gründer war, der hat eigentlich auch viel sich auf die Deutschen bezogen, hat dann deutsche Einheiten auch gekauft und so, genau. Das war also so ganz speziell, fällt mir gar jetzt ein, der hatte halt eine Klingel zum Beispiel bei sich, also seine Helferin war, wenn der nicht gerade operiert hat, weil die halt immer Kaffee trinken, heißt Gefühl.
Fika.
Wirklich. Und er die gebraucht hat, dann hat er halt auf diese Klingel gedrückt, dann kam sie halt kurz rein, hat irgendwas ihm gebracht und ist wieder rausgegangen. Also das fand ich halt manchmal auch witzig, ja, aber also außer wenn er natürlich operiert hat, ne? Aber ansonsten für so alles, was er sonst gemacht hat, der hat ja dann auch halt nicht so viel gemacht, aber der hat immer allein im Zimmer mit denen und die Helferin hat draußen gesessen und hat dann irgendwie nichts gemacht. Das war das, was mir so aufgefallen ist als deutscher Zahnarzt. Ja. Und man merkt ja eh manchmal, wie deutsch man ist, wenn man im Ausland ist. Ne? Ich würde eher sagen, dass ich nicht besonders deutsch bin, aber dann doch wiederum im Ausland merkt man das dann wieder. Ne?
Ich habe ja in Schweden studiert, ein Semester in Umeå, das war cool. Also cool. Die nördlichste Uni von denen, die haben 4 Zahnkliniken.
Kannst du Schwedisch?
Oh, das war so ein kleiner, also ich will es nicht Abfuck nennen, aber
das ist schwierig.
Das war so super kurzfristig alles, denn ich bin gerade von den Cookinseln zurückgekommen. Ja. Super pleite, denn hieß es plötzlich, es gibt 2 Spots für Schweden. Das Programm war seit 5 Jahren halt geruht. Ich hatte da mal aus Spaß gefragt, so nach dem Motto. Und wir hatten das Semester davor 2 Schweden. Und die meinten, ja, jetzt können wir auch wieder welche von euch aufnehmen. Und dann musste ich mich wirklich innerhalb von einer Woche entscheiden, gehe ich da hin. Aber da war schon, Semesterbeginn war schon, Schwedischkurse alle weg. Und dann hieß es noch, nee, ist kein Problem. Von der Lehrkoordinatorin, die du verzüglich, könnt ihr auf Englisch machen.
Ich spreche ja alle perfekt Englisch, ja.
In Schweden angekommen? Nee, natürlich. Also in der Zahnklinik, natürlich ist ja alles auf Schwedisch.
Oh Mann.
Ja, und der Sprachkurs für die Erasmus-Studenten beginnt 6 Wochen nach Semesterbeginn, wo ich mir denke so, ey, dann ist es zu spät.
Ja. Was hast du gemacht?
Naja, also das war echt ein bisschen schade. Am Anfang habe ich echt so ein bisschen Gas gegeben, Schwedisch zu lernen. Da hatte ich das Problem, dass ich eine Klausur nachschreiben musste. Und ich danke immer noch meinem Oberarzt, dass der erlaubt hat, weil ich war ja, bin eigentlich nur zur Bank gegangen, hier. Ich brauche einen Studienkredit, damit ich mir Schweden leisten konnte. Ja, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde, aber egal.
Ja, damals. Ja,
aber damals ist ja mittlerweile abbezahlt. Nee, zahle ich immer noch ab. Ja? Ich habe irgendwie eine 100-Euro-Rate mit den vereinbart. Ja, na jedenfalls.
Das ist hochverschuldet.
Also. Ja, jetzt nicht mehr hochverschuldet, aber damals. Naja, und jedenfalls musste ich dann wirklich 2 Wochen mich Prothetik lernen und wie gesagt, mein Oberarzt hat zum Glück gesagt, ja, ist okay, schick die Klausur nach Schweden, wenn du garantieren kannst, dass das wirklich gemacht. Und ich hatte da eine deutsche Zahnärztin, die dort in der Zahnklinik gearbeitet hat, die hat das bis bisschen für mich gemanagt, die war auch super, super streng. Ich dachte, ja, so komm, hier, mach's locker. Nee, ich komme in einer Stunde wieder und hier, das und okay. Ja. Aber es war wirklich cool. Ich habe mir einen Flug gespart dadurch, dann auch noch Lernzeit nicht verloren. Das war schon cool. Und dann ist auch bestanden, aber es war dann zwischendurch so ein Break, wo ich dachte so, fuck, ja, die Zeit Schwedisch lernen, das hätte ich vielleicht die Kurve bekommen.
Das wäre ein coolerer Aufenthalt gewesen, wenn das vorher gab.
Ja, und du weißt ja, wie, also ich meine, ich sehe das ja manchmal dann auch hier, die Leute, so nach, und ich rede jetzt extra mit dem Ausländer Deutsch, damit er Deutsch lernt. Ja, ja. So eine Sprüche habe ich auch bekommen.
Ja, ich kenne das auch.
Ja, aber dann verstehst du halt gar nichts.
Du verstehst halt nichts. Wenn die richtig loslegen, verstehst du nichts. Und die Schweden sprechen ja zum Beispiel viel deutlicher als die Dänen. Die Dänen sind ja bekannt dafür, dass sie halt so schlecht.
Ja, in Nordschweden ist es immer wieder anders.
Ah, okay.
Aber bei den Nordschweden war es eben im Gegensatz zu den Stockholmern so. Wenn in Stockholmern Schwedisch begonnen, haben sie gleich mit Englisch geantwortet. Die hatten da so, wie du es erzählt hast. In Nordschweden haben sie sich gefragt, du hast aber einen komischen Akzent, woher kommst du? So an der Tankstelle, gerade bei Möhren gekauft.
Geil.
Das war in deren Sicht schon cool. Nee, und wie gesagt, dort war es normal, dass die Leute komplett alleine assistiert haben. Denen wurde wirklich beigebracht. Also deshalb,
stimmt.
Deshalb die dänischen Einheiten, das waren Planmeke-Einheiten bei uns.
Ah, okay.
Also Peitschensystem.
Stimmt, Peitschensystem.
Ja, genau. Auch, richtig. Ja. Wovon? Ich habe eigentlich jetzt wieder voll Bock auf Peitschensystem, muss ich sagen. Denn
ist gar nicht schlecht, ne?
Ja, denn eigentlich für Mikroskop, die einfach das so zu greifen, als irgendwo hier rechts ins Blinde, besonders das Zurücklegen, wie oft dann diese Köcher dann runterfliegen. Und das Geile bei den Peitschen, das habe ich in Schweden gesehen, dir fällt das Ding aus der Hand, aber diese Peitsche ist gar nicht lang genug, damit das Winkelstück den Boden erreicht.
Nee, finde ich auch inzwischen. Das sieht halt so altbacken aus, ne? Nicht modern, aber es hat viele Vorteile. Die sind noch nicht so oft kaputt wahrscheinlich.
Wie die anderen. Aber wahrscheinlich die XO-Einheiten, okay, die kosten schon ein bisschen.
Teuer.
Die sind mir zu teuer. Okay, ich meine, es gibt irgendwie, du kannst bei Sorona noch mehr Geld investieren. Ich habe mir zum Beispiel eine Heke-Einheit bei einer Praxis in Erkner angeguckt. So ein supergeiler Typ. Ja. Und dann meint er so, braucht er was Günstiges für die Prophylaxe, weil so Sorona für 70.000 wollte er nicht. Wo ich dachte, 70.000.
Überleg mal, aber guck dir doch mal die Dinge an, das ist ein Stuhl, der hoch und runter fährt und die sind ja auch nicht mehr so, dass sie aus Metall gebaut sind, das sind nur Plastik, die sind auch alle, also ich bin auch wirklich abgegessen mit diesem Thema.
Ja, das ist bloß wegen der elektrischen Kopfstütze, die rauf
und runter. Genau, Und dass du diese Voreinstellung, die du nie benutzt, also ich zumindest nie, dass du die eingeben kannst.
Wo mir mal einer sagte, ja, die Teneo, die passt sich der Lupenbrillenposition ab. Und so, um Gottes Willen, das will ich nicht. Ja, nee, also das ist Einheiten, das ist so ein spezielles. Was hast du hier für Einheiten hier jetzt in deiner Praxis?
Wir haben viele Ultradents und ja, aber ich finde, wir haben auch immer hin und her überlegt. Also wir wollen natürlich auch nicht mehr viel Geld ausgeben für Einheiten, weil die teuren Einheiten genauso billig gebaut sind wie die billigen. Mhm. Dann kaufe ich lieber nochmal eine neue billige, ich bin gerade in so einem Hass, in einer Hassgrundeinstellung. Deswegen darfst du mich, glaube ich, nicht mal nicht fragen. Ich bin so abgegessen mit diesem ganzen.
Ja, aber du bist dann aus Dänemark zurückgekommen, hast 4 Jahre, glaube ich, gut implantiert. Hast du auf Weisheitszähne gezogen?
Tatsächlich eher weniger, aber habe ich dann natürlich auch lernen müssen oder habe ich auch gemacht, einfach um zu lernen. Aber das war da gar nicht so, der hat auch keinen Bock drauf gehabt und dadurch hat er auch nicht so die Überweiser gehabt, die das unbedingt füllen wollten und auch die Patienten. Aber wir haben ja auch gemacht, klar. Ja. Muss man ja auch können.
Und hast du noch irgendwelche anderen, den Master, wo hast du den gemacht?
Bei der DGI habe ich den gemacht und auch den Paro-Master dann nochmal nachgeschoben, aber da haben wir ja einen Spezialisten für selber. Genau, bei der DGI. Mhm. Ja, war auch ganz nett.
War nett.
Ein Master.
Multimaster.
Genau.
Ein Kumpel von mir hat ja, glaube ich, jetzt...
Kein Doktor, aber ein Master habe ich, ne?
Ein Kumpel von mir hat jetzt den 4. oder 5. Master, der ist da so ein bisschen süchtig nach.
Wie viel Geld das ist, du. Kannst ja mehrere Einheiten von kaufen.
Ja, ich sag mal, es kommt wahrscheinlich irgendeiner Form zurück, wenn du alles machst.
Ich sag mal,
wenn du irgendein Implantat und KFO da hast oder vielleicht das auch ein paar Sachen mehr verstehen willst, ist es auch nicht schlecht. Ja, ist es nicht schlecht. Ja, er sagt ja selber von sich, dass er auch ein Freak in der Hinsicht ist. Okay. Aber ich finde es schon, ist glaube ich jetzt kein schlechtes Lernen. Was mich bloß ein bisschen nervt, jetzt zum Beispiel im Endo-Bereich, die ganzen Master-Dinger in Deutschland finde ich irgendwie langweilig, weil das irgendwie.
Das ist auch.
So ein bisschen Recycling, ich weiß nicht, wie es bei der DGI ist, ich würde mich nicht wundern, ähnlich, die hätten dann mal eine Chance, richtig geile Leute einzuladen für die Kohle, aber am Ende sind es ehemalige Vorstände von DGI und wie sie alle heißen.
Richtig. Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass das schlechte Leute sind, aber es ist einfach Leute, die du vielleicht auch so irgendwie bekommen kannst und das ist schade.
Das ist es halt. Also den Master machst du nicht für diesen Titel. Ne? Das bringt kein Mensch weiß, die Patienten können damit überhaupt nichts anfangen.
Obwohl, da würde ich ja sagen, mittlerweile jede Oma weiß, dass ihr Enkel einen Master oder einen Bachelor macht. Ich glaube, das hat sich jetzt geändert.
Das kann sein, ja, das stimmt. Aber vorher war es überhaupt nicht so. Und man lernt, ich meine, die wollen ja auch, damit verdienen die ja Geld. Die wollen natürlich auch irgendwie Programm fahren. Das müssen wir irgendwie füllen. Dann hast du halt dann auch irgendwie in der Uni Bonn in so grauen Räumlichkeiten sitze, dann machst du einen DVT-Kurs, also auch keinen, den du anerkennen kannst, sondern irgendeinen anderen. Also es ist auch teilweise wirklich Blödsinn dabei. Also heutzutage würde ich es auch ganz anders machen. Ich würde ganz spezialisiert zu den Leuten gehen und am besten immer freie Leute, also die nicht in der Uni sind, das sind echt die besten immer, wo du auch die Praxis dir angucken kannst, wie die es machen, wie die das auch einfach leben. Ganz gezielt, also wie gesagt, Kuri oder Hützler Zur oder wie sie alle heißen. Dieser Master. Ich fand's gut, weil ich habe ja dann praktisch die Praxis gehabt und nebenbei habe ich eben den Master gemacht und eine Grundlage geschaffen. Für mich war das okay, aber.
Aber würdest du trotzdem ein Curriculum wenigstens machen lassen?
Habe ich auch gemacht, tatsächlich davor. Ja, also ich meine, man sollte schon irgendwas machen. Ich meine, wie gesagt, die Chance, die ich da auch hatte, die hat man ja im normalen Leben nicht. Also, dass du da irgendwie implantieren kannst und dein Chef sagt irgendwie, mach mal, also auch die tollen Sachen und auch die spannenden Sachen und auch so viel Vertrauen in dich hat, das ist ja absolut unüblich. Also ich wüsste nicht, wo sowas geht normalerweise. Also das war eine Ausnahmesituation, ja.
Ich habe es jetzt letztens im anderen Podcast mit K20 gehört, hat sich extra eine Praxis gesucht irgendwie, wo er richtig keine Koryphäe hat, wo er richtig machen kann. Und ich glaube, das habe ich auch das Gefühl. Ich meine, ich habe ja meine Assistenzzeit auch in Brandenburg verbracht. Da war es jetzt nicht so, dass er unbedingt gesagt hat, mach einfach, aber ich hatte da genügend Patienten. Also die hatten alle genügend zu tun, dass sie jetzt nicht gesagt haben, oh nee, der eine Privatpatient, der kommt jetzt zu mir. Ja. Und ich konnte auch so ein bisschen machen und Praxis bekommen. Das ist das Wichtigste. Also dass man nicht irgendwie, dass man auch so ein zahnmedizinisches Selbstvertrauen bekommt, im Sinne von, hey geil, bin 3 Wochen schon ausgebucht. Also in Berlin würde ich sagen, als Assi, weiß nicht, würde ich jetzt mal spontan sagen, gibt's das nicht so einfach?
Wahrscheinlich nicht,
nee. Ja, oder also, in seiner krassen Schruberpraxis schon, wo vorher schon Assi war, der jetzt gegangen ist und jetzt übernimmst du genau die.
Oder du machst Wochenend-Notdienste, so diese großen Dinger, da kannst du es vielleicht kriegen, aber du musst einfach machen. Ne?
Ja. Und also du brauchst wirklich eine Praxis, wo du machen kannst. Genau. Ja.
Deswegen ist zum Beispiel Kuri so beliebt, weil bei Kuri, die verdienen ja irgendwie, ich glaube, 400 Euro oder so im Monat.
Geht das noch heutzutage mit Mindestlohn?
Gut, es könnte wahrscheinlich irgendeine juristische Spitzfindigkeit da gemacht, dass es noch geht, aber.
Praktikum 3 Monate.
Genau. Die reißen sich aber darum. Ja. Da lernst du halt, wenn du da rausgehst, kannst du alles machen. Du fängst ja von vorne an, bis hin, also im ersten Jahr glaube ich noch nicht so viel, aber im zweiten Jahr machst du jeden Block raus und schraubst ihn rein. Und er kommt nur mal rüber gucken. Also du lernst wahnsinnig viel, weil der macht ja, hat einfach auch so viele Fälle. Und die lieben den ja alle auch, weil der einfach wirklich die Leute gut ausbildet. Ne? Und das ist nicht immer so. Also
krass, okay. Ja, ich meine, ich habe das ja auch schon bei einer anderen Praxis, die du angesprochen hast, gehört, dass die Leute da in München nichts verdienen. Genauso wie in Nürnberg, Tegernsee soll es da Angebote geben, die, glaube ich, jetzt alle nicht mehr mindestlohnkompatibel sind. Ja, ja, okay, ich sag mal so, ich sehe es ja selber, in der Praxis, wo ich jetzt bin, haben wir jetzt auch einen Assi, der jetzt, ja, keine Ahnung, ist immer fies, aber wirklich so sein Uni-Ding hat, fertig. Der läuft halt mit und den erzählst du Sachen und der wird irgendwie bezahlt dafür. Ja, aber es kommt natürlich immer sehr darauf an, auf die Praxis, die du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel eher so ein Überweiser bist, ist klar, dass so ein Assi da nicht eher so die Hilfsarbeiten übernimmst, das ist irgendwie klar.
Klar.
Aber es ist schon, ja, also das kannst du auch nicht sagen, okay, wenn der mir den Rücken frei hält, ist es ja auch schon wieder sein Geld wert, bevor ich mich dann irgendwie um das rausgefallene Provisorium von Frau X kümmern muss.
Klar.
Ja, ist immer so ein Ding, aber ich glaube, heutzutage würde ich auch sagen, ey, aufs Land und da lernen ohne Ende.
Also machen, machen, machen.
Ja.
Sehe ich auch so.
Oder Ausland vielleicht. Ich habe auch mal gehört, Österreich ist auch gar nicht so schlecht.
Ja?
Ja. Oh. Ja. Sowohl vom,
schönes Land auch.
Ja, sowohl vom Einkommen her, also so, ich sag mal, da ist der durchschnittliche Einstiegsgehalt höher, was ja interessant ist am Anfang. Ich meine, ich kann mich erinnern, weiß nicht, das, in Berlin war das ja immer irgendwie zwischen 2 und 2,5 Einstiegsgehalt für 40 Stunden. Auf dem Land war das dann irgendwie, wurde auch im Süddeutschland schnell mal irgendwie 3.000, 4.000 gezahlt als Einstiegsgehalt. 10 Jahre her, die Zahlen werden sich nicht geändert haben.
Ja, die werden sich in, also in Berlin
aber,
auch nicht groß erholen, weiß ich gar nicht.
Man weiß es nicht.
Auf der anderen Seite denke ich mal so, ich meine, am Anfang geht es nicht ums Geld verdienen. Also würde ich mal denken, diese Assi-Zeit, die würde ich immer
Stelle aussuchen. Nee, es geht nicht ums Geld verdienen, aber auf der anderen Seite muss die auch mittlerweile eine Wohnung in Berlin leisten können. Also das ist ja
hat
das.
Hat sich geändert, hast du recht, klar.
Ja, das war ja schon vor 10 Jahren, als ich wieder zurückgekommen bin nach dem Studium hier. Gar nicht mal mehr so einfach und jetzt ist es ja einfach die Hölle.
Jetzt ist es schwierig.
Ja, jetzt ist es die Hölle. Jetzt, der zahlt jetzt irgendwie für ein WG-Zimmer 700 Euro.
Wahnsinn.
Ja,
Also hier unser, wir haben ja, wie gesagt, hast ja, weiß ja jemand von Hürzeler Zur, einen ehemaligen Assistenzarzt oder Angestelltenarzt, der kam nach Berlin aus München und hat eine Wohnung gesucht. Der hat, glaube ich, also der war einmal hier, hat sofort eine Wohnung bekommen. Ich dachte so, wie hat er das gemacht? Unglaublich. Und da ist er hergekommen, das war halt so eine richtig schäbige Wohnung, die gerade praktisch, also die haben das gerade aufgebaut, aber ganz schlecht, da war kein Strom, nichts, also totale Katastrophe, hat dafür, glaube ich, 700 Euro bezahlt im Monat, hatte keinen Ansprechpartner, also der Strom hatte, er hatte monatelang keinen Strom, so muss man sich auch vorstellen, in Berlin, ja, dass sich sowas geht. Und der war natürlich fix und fertig und jetzt hat er eine Wohnung, die ihm eigentlich auch, die er zu teuer findet, aber anders geht's halt nicht, ne? Also das kannst du
vergessen. Dass sich das so mal krass ändert.
Wahnsinn. Gerade die kleinen Wohnungen, das schließt ja mit 40 Leuten an, wenn du die besichtigen willst. Ja.
Also ich weiß auch zum Beispiel, dass ein Kumpel von mir hatte mal überlegt, seine Wohnung in Prenzlberg, seine andere Wohnung, würde ganz cool mal zu kaufen. Und damit war er Besitzerin so, ja, geht leider steuerlich nicht, weil ich irgendwie da, weiß ich was, 7 Jahre quasi geblockt bin steuerlich. Das macht für mich keinen Sinn.
Ja.
Außerdem hätte ich gewusst, dass es so gut geht, hätte ich mir gleich noch mehr gekauft.
Ey, haben wir alle gemacht.
Ja, also... Ja, aber ich sag mal so, vielleicht ändert sich das mal wieder. Man weiß es nicht.
Es gibt ja komische Umstände momentan, die vielleicht dafür sorgen könnten. Ja,
weiß ich nicht. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage, wie machst du es? Wird Berlin so New York-mäßig, dass du jetzt sagst, ich kaufe mir lieber irgendwas und verkaufst in 20 Jahren wieder und habt ihr vielleicht rückwirkend 20 Jahre keine Miete gezahlt, aber Stress gehabt mit dem Kredit? Man weiß es nicht. Also
was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, machen ja viele immer dieses Kaufen. Bei diesen Preisen, also 1 Million Euro ausgeben für eine Wohnung, die wo du, also die okay ist wahrscheinlich, aber nicht super geil ist, wo du früher gesagt hättest, dass du kriegst einen Palast, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich will mich nicht, also meine Praxis habe ich relativ günstig bekommen und wir haben immer nachinvestiert, so organisch sind wir gewachsen. Aber ich würde jetzt dann nicht, also damit verdiene ich ja Geld und habe da nicht so eine Schulden. Und ich privat verschulde ich mich mit 1 Million für eine Wohnung, in der ich lebe. Also kann ich nachvollziehen, würde ich nicht machen.
Ja, es ist schon krass in Berlin irgendwie.
Total.
Aber erzähl mal von deiner Praxis.
Mhm. Ja.
Also du bist ja dann wieder zurück nach Berlin gekommen.
Genau.
Hattest noch einen kurzen Stop woanders? Bist du hier?
Genau, bis ich hier gelandet bin. Also die Praxis gibt es schon seit 30 Jahren. Der Gründer hatte 7 Jahre bevor ich kam seinen Kollegen mit reingenommen. Der ist 5 Jahre älter als ich ungefähr. Jan, schöne Grüße.
Ja, danke.
Genau, das ist die Praxis gewesen von meinem alten Zahnarzt tatsächlich. Also ich war hier als Kind, genau. Und ich war dann so ein bisschen auf der Suche. Ich hatte mir eine Praxis am Kudamm angeguckt, die ganz schick war. Und dann wollte er aber ganz viel Geld haben. Dann haben wir ein bisschen verhandelt. Dann war er irgendwann eingeschnappt.
Ja, das sind immer. Die sind immer
noch immer einfach voll eingeschnappt, wenn man dann nicht seinen Preis zahlen will. Und dann hat meine Mutter, ging noch, also war hier noch in Behandlung damals. Und hat dann, hat der praktisch der Abgeber, der damals der ältere Zahnarzt gefragt, was ich denn mache so momentan. Da meinte sie, ja, der will halt nach Berlin zurückkommen und sich hier niederlassen und so. Und dann meinte er, ich soll mich mal bei ihm melden. So, und dann war ich hier und habe dann ungefähr ein Jahr lang implantiert für den, zweimal die Woche. Wollte eigentlich immer so eine Neugründung haben oder halt irgendwas Schickes. Und das war halt so eine alte Praxis mit so Teppichboden und so, ne, so Auslegeware im Wartezimmer und drei Zimmern und komischen dunklen Räumen. Weil die haben dann auch erstmal nichts investiert die ganze Zeit lang, ja, weil der natürlich auch verkaufen wollte und dann nichts mehr investieren wollte. Und dann dachte ich, okay, dann machst du das jetzt erstmal, dann kannst du den Patientenstamm immer noch mitnehmen irgendwie. Und ich kannte zum Beispiel Jan auch gar nicht, ja. Also wir kannten uns vorher nicht. Und wir sind schon sehr unterschiedlich erstmal so. Und genau, dann hat er mir das verkauft und relativ günstig auch tatsächlich, muss man sagen. Und dann hatte ich praktisch die eigene Praxis mit meinem Partner zusammen. Und nach einem Jahr haben wir angefangen, hier alles umzubauen und zu verändern. Wir haben jetzt aus drei Zimmern, haben wir jetzt sechs gemacht, haben alles modernisiert, haben noch Räumlichkeiten angemietet hier nebenan und so. Und mit Jan zum Beispiel habe ich, also ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen als mit ihm. Man sagt ja immer, das ist schlimmer als jede Ehe, ne? Also man muss im Grunde, kann man, also ich kenne so viele, die sich irgendwie zerstritten haben mit ihren Partnern. Also bei Jan zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich hätte keinen besseren Partner haben können, ne? Also wir haben.
Aber warum funktioniert das so gut? Mich, das finde ich ja ganz spannend. Ja,
weil, also wir sind teilweise unterschiedlich, aber ergänzen uns sehr gut. Und was, glaube ich, immer wichtig ist bei diesen Konstellationen, ist, dass man dieselbe Einstellung zu Geld hat. Also uns persönlich ist Geld nicht ganz so wichtig, ne? Also wir wollen natürlich Geld verdienen, und aber wir haben keinen hohen Lebensstandard. Also der eine will nicht irgendwie drei weiße Porsche haben und definiert sich darüber, wie viel Geld er hat oder sein Ego, und der andere nicht, sondern wir ticken da beide sehr ähnlich, was das angeht. Und das muss man halt machen bei so einer Geschichte. Man muss, glaube ich, immer an den anderen denken. Also bevor du praktisch an dich denkst, musst du immer an uns denken, an den anderen mit. Und du musst um drei Ecken praktisch überlegen, ob du dem nicht irgendwie auf die Finger oder auf die Füße trittst bei irgendwas. Und das haben wir immer so gemacht. Also selbst wenn ich einen Nachteil habe, würde ich ihm zuliebe den eingehen und andersrum auch. Und deswegen funktioniert das irgendwie gut, ne? Okay. Und wir sind, also ich bin, glaube ich, der so, ich habe immer Bock auf Veränderung, ne? Und immer, ne, lass mal das machen, habe auch viele fixe Ideen. Und Jan zum Beispiel, der bremst mich dann manchmal, aber auch in richtigen Momenten, ne? Und dadurch ergänzen wir uns gut. Oder ich mache Dinge, die ihm keinen Spaß machen, aber wo er auch kein Gefühl dafür hat. Und andersrum bin ich so froh, dass er Dinge mir den Rücken frei hält, ja, auf die ich keine Lust habe, ne? Und das ihm Spaß macht. Und
aber wie macht er die Aufgaben teilweise? Ist einer mehr fürs Personal zuständig, der andere weniger? Oder?
Na, ich mache, also Personal ist so eine Sache, genau, da haben, glaube ich, jeder Helfer, da sind ja inzwischen 30 Leute, ne? Also krass. Von irgendwie vier Leuten sind wir auf fast 30, genau. Mit dem eigenen Labor auch und so. Also ja, da hat, glaube ich, jede Helferin ihren Lieblingschef, wo sie hingeht irgendwie. Was wir eher machen ist zum Beispiel, ich mache viel dieses Marketing-Zeugs, ne, und habe ja auch die Überweiserpraxis. Wir haben ja noch eine Endodontologin und den Paro-Spezialisten von Hürzler Zur bei uns, mit dem wir sozusagen diese Überweiserpraxis haben, wo wir die, also mit anderen Zahnärzten, ne, also die überwiesenen Patienten behandeln und zurückschicken. Und das mache ich mehr. Und er kümmert sich natürlich dann viel um so administrative Sachen zum Beispiel, ne? Also was mir halt überhaupt keinen Spaß macht. Das macht ihm Spaß und da ist er mehr hinter. Also wie ergänzt sich das? Wir sprechen es auch gar nicht unbedingt immer aus. Inzwischen kennen wir uns so gut, dass wir wissen, was der eine mag und, ne, und der andere nicht. Ja, also
das hätte schon seit knapp 10 Jahren bald zusammen.
Genau, oder? Ja, bald haben wir Jubiläum.
Ja, lustigerweise, ich weiß das ja, weil ich die Anzeige von dir quasi damals in der ZM gelesen habe.
Ach echt, ja?
Ja, ja. Und ja, das war, da war ich gerade.
Hätte dich mal beworben.
Darüber haben wir schon geredet.
Ach stimmt,
dass es okay war, dass ich nicht beworben habe. Nee, ich war da gerade in Berlin und sag mal, in Berlin bist du echt ohne Berufserfahrung der letzte Arsch.
Ja.
Ja, man muss es einfach mal so sagen. Dementsprechend, es war kurz bevor ich irgendwie nach Brieseland gegangen bin. Mhm. Ja, somit war das okay. Denn lustigerweise, ich hatte damals auch genau zwei Angebote. Ich hatte dann irgendwie mir als nach einer kurzen, schlechten Erfahrung in der Praxis gesagt, ich will nur noch eine Praxis, wo ich mit Kofferdamm arbeiten kann. Mhm. Dann habe ich dann automatisch sehr viele schon ausgeschlossen. Mhm. Hatte ich genau zwei Angebote. Einen in Kreuzberg und die in Brieseland. Und lustigerweise, mein Entscheidungskriterium war so die in Brieselang haben mich zum Essen eingeladen.
Du bist so cheap, so ein cheapes Date.
Nee, aber das Lustige war, weil das war ein nettes Bewerbungsgespräch in Kreuzberg. Und dann ist er mit seinen beiden Praxispartnern noch was trinken gegangen. Mhm. Aber hat mich vor dem Biergarten so nach dem Motto verabschiedet. Mhm. Und dann dachte ich so, komm.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Oh Mann.
Ja, also es ist so, weißt du, das ist... Das Ende war dann irgendwie komisch, ja. So, denn teilweise habe ich mich ja teilweise gefragt, wie wäre es gewesen, hätte ich da angefangen. Mm. Lustigerweise habe ich dann mal jemanden kennengelernt, die da lange gearbeitet hat. Und es wäre okay gewesen, aber Brieselang war damals die viel bessere Wahl.
Also am Ende ist es das Persönliche, muss man sagen. Ne? Ich meine, du kannst ja im Grunde, wenn du einen guten Chef hast oder einen Partner, dann kannst du ja dir auch alle Dinge aufbauen, wie du sie möchtest. Ne? Und wenn aber das Persönliche nicht stimmt, gibt es irgendwann Ärger. Das ist
ja,
einfach so.
Aber ja. Das Problem ist zum Beispiel, das merke ich ja auch immer zum Beispiel, mit dem Persönlichen ist es auch immer super, super schwierig in der Zahnmedizin. Weil zum einen, wenn du ein Assi bist, veränderst du dich ja irgendwann. Am Anfang fragst du die ganze Zeit deinen Chef irgendwie in irgendwelchen Sachen, irgendwann fragst du nicht mehr. Und manche Chefs fragen sich, warum fragt er mich denn nichts mehr? Findet er mich jetzt scheiße? Und dann plötzlich sind die eingeschnappt. Das klingt manchmal so komisch, aber das ist dann irgendwie so Zahnmedizin. Und das ist der Moment, wo du, glaube ich, auch als Assi gehen musst.
Richtig. Und Ego ist halt immer das Thema. Und ich glaube, das auf deine Frage zu kommen, ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Jan und ich haben kein Ego. Mhm. Also es geht nicht darum, wer geiler ist oder wer den längeren hat von uns beiden. Und das ist, glaube ich, echt eine wichtige Grundlage. Your ego is not your amigo. Das ist einfach so.
Ey. Das ist ein geiler Spruch. Ich glaube, das wird der Titel.
Ja, geil. Ist einfach so, ne? Ja. Und wenn du eben einen hast, der sich darüber definiert und eben drei weiße Porsche haben will, und du bist halt eben nicht so, dann gibt's irgendwann Stress, ja? Und wenn du da zwei Alphas hast, irgendwie gibt's auch oft Ärger.
Obwohl, das mit den Alphas höre ich immer.
Mhm. Also, das kann auch funktionieren. Ich meine, Jan ist ja auch irgendwo ein Alpha, definitiv, ja? Aber wir ergänzen uns da einfach, glaube ich.
Ja, aber lustigerweise wird das ja immer gesagt, zwei Alpha-Tiere, ist denn wirklich jeder ein Alpha-Tier? Viele denken, sie sind Alpha-Tier.
Das ist auch
aber,
ein Punkt, ja, klar.
Aber das glaube ich nicht mal. Also ich habe das Gefühl, dass manche mir auch sagen, ich bin Alpha-Tier. Und ich sage, ehrlich?
Was ist Alpha?
Ja, was ist Alpha überhaupt?
Also nur weil du irgendwie selbstbewusst bist, bist du ja auch nicht ein Alpha. Das heißt halt das nicht. Aber wenn du halt, ne, wenn der eine verlieren muss, damit du gewinnst, das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, ja.
Ja, ich meine, es muss ein Geben und Nehmen sein. Aber ich meine auch, es gibt nicht umsonst so viele Einzelpraxen in Deutschland. Das wird sich auch nicht ändern.
Wahrscheinlich nicht, tatsächlich.
Ja, also selbst mit NVZs und allen, obwohl ich habe natürlich letzten Podcast gehört, der meinten die DSO in den USA, also die Kettenpraxen, die werden 70-80% Marktanteil haben in so und so vielen Jahren, in 10 Jahren, wo ich mir denke, so nee.
Ich glaube, Deutschland ist auch nochmal anders. Also der namenlose Behandler, der irgendwie alle 3 Jahre woanders hinwechselt, ich glaube, das funktioniert dann auf einer gewissen Ebene nicht. Ne? Ich glaube, das kannst du machen, wenn du ganz viel Kasse hast und eben da egal ist, wer vor dir sitzt, weil die eh nicht so gern zum Zahnarzt gehen oder so. Aber sobald du da, sag mal, ein bisschen höherwertige Sachen machen möchtest, brauchst du eine gewisse Bindung. Und das muss man sagen, ist in Deutschland auch anders. Deswegen ist es ja auch so, dass viele kommen ja auch gleich nach Deutschland. Ne? Also diese großen Heuschrecken oder weiß ich nicht, Malo aus Portugal, der überall in der Welt irgendwelche komischen Kliniken eröffnet, aber in Deutschland machen sie nicht, weil einfach es funktioniert hier anders, glaube ich, tatsächlich. Ja.
Ich habe das auch schon mal im Fortbildungsbusiness gehört, dass ich gefragt wurde, Georg, wie funktionieren Fortbildungen in Deutschland? Habt ihr so Study Clubs? Nee. Habt ihr das? Nee. Also entweder bist du irgendwie, wenn du einen Kongress machst von der DGI, bist du irgendwie im Vorstand und lädst die Leute ein, dann wirst du eingeladen, sonst nicht. Punkt. Ja, es ist nicht so, dass ein Study Club, was eigentlich auch manchmal schade ist, dass es so eine Study Club Kultur nicht gibt.
Klar.
Ja, ich meine, in der DGT haben wir unsere DGT Studiengruppen, da gibt es so ein bisschen was ähnliches. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir treffen uns zweimal im Jahr. Ja, man kann sich auch mal zusammenschließen und sagen, wir laden jetzt mal den so und so ein. Aber es ist nicht so, dass es normal ist, dass da jedes Mal irgendwie cooler Speaker oder Typ kommt, den man da einlädt, weil man immer so eine Kriegskasse hat, die gefüllt ist.
Naja, klar. Ja, ich meine, deutsche Zahnärzte an sich sind ja auch nochmal ein bisschen anders. Ne? Das kennst du ja auch, ich weiß aber schon auf vielen internationalen Fortbildungen auch schon. Da sind ja oft die Kollegen, internationalen sind ja oft immer irgendwie Understatement, ne? Also dann kennst du das, dann meldet er sich und sagt, ja, also wenn ich das irgendwann so toll mache wie sie, dann bin ich so glücklich. Und der Deutsche, der neben dir sitzt, sagt, also ich mache es ja so und so, ne? Ja. Das ist halt auch manchmal.
Obwohl, ich muss mal sagen, wenn du auf einem internationalen Ding bist, dann kommen halt nur die Leute, die sich international dafür interessieren, nicht der Durchschnittszahnarzt vielleicht, das der sich dann auch nicht dafür interessiert. Das ist, richtig, ist ja nicht so, ich gehe ja nicht nach Sibirien, das ist auf den sibirischen Zahnarztkongress, um die Kollegen da alle mal kennenzulernen.
Richtig.
Ja? Ich meine, okay, das hat sich durch das Internet so ein bisschen demokratisiert. Ich hatte mal irgendwann einen Kommentar vom Thailänder, das ist moderne Zahnmedizin aus Deutschland.
Wow, wo kommt der Hate her? Sag mal.
Ja, oh, der Hate kommt immer. Ja, in Instagram ist er noch nicht so krass angekommen, aber Instagram ist ja noch so voll die Bauchpinsel-Community. Ja, ist so toll, ist so toll, gut, so Foto, Flammen. Ja. Ja, aber bei Facebook gibt es da teilweise richtig.
Oh, Facebook ist brutal.
Ja,
und ich sag, ein dickes Fell.
Ja, ja, und ey, ich sag mal, auch in den Deutschen, es gibt ja das eine deutsche Forum, jetzt gibt es noch ein kleines dazu, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, ja, aber
erzähl uns mehr, Georg.
Ich meine, die Dentalfamilie ist ja mit 25.000 Mitgliedern ein krass großes Ding.
Auf jeden Fall,
ja. Und muss man sagen, auch eigentlich von der Idee her cool, dass da alle aus der Dentalbranche drin sind. Und ich habe ja auch festgestellt, wenn jemand zum Beispiel ein Außendienstarbeiter in der Dentalbranche ist, der wechselt nicht in eine Industrie. Der wechselt vielleicht zum anderen Arbeitgeber, dass man von
vielleicht Camlog gehst du zu Noble Biocare.
Ja, genau. Oder ich habe es auch schon von Noble zum Komposithersteller gesehen. Aber du bleibst in der Dentalbranche. Es ist nicht so, dass du dann aufhörst, das zu machen. Ja, dementsprechend ist es schon cool, so ein Forum zu haben. Aber manchmal denke ich mir echt, es ist effektiv eine relativ öffentliche Gruppe in einer kleinen Welt. Und was die Leute da manchmal raushauen, ist echt nicht schön.
Ja, halt diese Keyboard-Warriors, die einfach da vom Rechner sitzen auf dem Land und dann halt da die krassen Sachen reinschreiben.
Ja, aber es ist ja auch in den internationalen Foren. Ja. Das beste Beispiel ist ja dieser Pasquale Fernuti. Mhm.
Kenn ich nicht.
Ja, das ist, der war bei Style Italiano mal sehr aktiv, ist ja auch Italiener und hat Fälle ohne Ende gepostet, kann echt gut mit Kofferdamm umgehen, aber hat dann manche so Ansichten, wo er sagt, nee, also irgendwie, er mag eher geschraubte Metallposts, was ja okay ist, die funktionieren wahrscheinlich, Radix-Anker quasi. Dann hat er irgendwann diese Vertiprep, also Federrandprep oder BOP-Technik begonnen, die der sehr, sehr gepusht, dann hat er auch seine eigene Gruppe gemacht, Tomorrow Truth.
Ach, das von dem,
okay. Ja, genau. Und alter Falter, wenn der was kommentiert und sagt, da ist noch Karies, dann automatisch kommentieren noch 10 weitere, die immer folgen oder sehen, so und so hat kommentiert, da gucke ich mir das mal an. Ja, da kannst du mal einen ordentlichen Shitstorm bekommen. Okay. Aber wenn du den, aber wenn du den privat triffst, würde nie einer Fliege was zuleide tun. Nie.
Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ich meine, der Kai 20, den du letztes Mal im Podcast hattest, wenn du den so nur geschrieben erlebst, denkst du ja auch, Mensch, was ist denn das für ein Typ? Ja, was ist mit dem los? Warum ist denn der so aggressiv? Und jetzt nach deinem Podcast, muss ich sagen, finde ich den ja super interessant und sympathisch, weil der im Grunde einfach nur sich festgelegt hat, das haben wir ja schon besprochen, der hat keinen Bock auf Heuchlerei. So,
ja,
und der positioniert sich einfach permanent. Ja.
Ja, ich meine, ich kannte ihn ja schon, bevor er in der Dentalfamilie aktiv war. Ich habe da mal irgendwann durch den Blog geguckt, gibt es diesen Hashtag Kofferdamm eigentlich bei Facebook, und hatte den vor mir und hat geile Fälle gepostet. Muss ich mal wirklich sagen.
Also,
ich sag mal so, für einen Oralchirurgen, der gute Komposite macht, also das muss man erstmal finden in Deutschland.
Ja, richtig.
Ja, natürlich sagt er immer selber von sich einen Zahnarzt, und der probiert halt immer auf dem besten Niveau zu arbeiten. Das ist natürlich auch so ein Ding, da musst du auch dahinter stehen. Du brauchst natürlich auch ein bisschen Drive, und der Drive ist natürlich auch irgendwie, dass du ein geiles Bild produzierst, was du dafür machst, für Arbeit drin steckst und das auch zeigst. Und ich sag mal so, das ist so ein bisschen so amerikanische Philosophie, work hard, play hard,
ja, klar.
Und die ist in Deutschland nicht so angekommen. Ja.
Richtig, aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, da steckt so viel Arbeit hinter, und dann natürlich kommt dann irgendein Typ in der Dentalfamilie und macht dann einen blöden Spruch, ja, was mit dem Zahnstein denn an 3,7 oder was weiß ich, was er dann sagen, würde ich mich auch aufregen, und er ist halt da sehr, sag mal, konsequent. Und ich kann
eigentlich sagt er bloß, zeig mir deinen Fall, und dann diskutieren wir den. Ich habe dich schon mal das gefragt und da kommt nichts, also wird auch nie was kommen. Und das klingt natürlich hart. Aber ich meine, wenn du mal schlecht drauf bist, musst du dir einfach seine Google-Antworten auf seine Google-Bewertung.
Habe ich schon mal gelesen, sehr lustig.
Also ehrlich, so bam. Also erstmal, wo ich mir denke, manchmal will ich Kai 20 sein. Also es klingt komisch, so ehrlich gesagt, sie können meine Zahnmedizin überhaupt nicht bewerten.
Und wenn sie mal besser die Zähne geputzt, dann sind wir auch keine Karies. Sieht das mal aus.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, das hat er, glaube ich, nicht mal geschrieben. So dachte ich mir, können sie gar nicht bewerten, weil sie haben sich gar nicht von mir behandeln lassen, weil sie es nicht leisten können. Ich habe eine halbe Stunde in sie investiert.
Meiner Lebenszeit,
Und dann denke ich mir so eigentlich, so, es klingt richtig hart, aber ey, manchmal hat er recht. Und manchmal denke ich mir auch, Zahnmedizin wäre besser. Jetzt lassen wir mal kurz alle ethischen Sachen weg. Wenn die Leute wirklich für jeden Besuch zahlen müssten, dann würden sie mich feststellen, dass gerade Milchzähne putzen ist billiger, als sich einmal im Jahr in Vollnarkose setzen zu lassen.
Absolut,
Okay, das ist jetzt irgendwie sozial schwierige Randgruppen. Klar. Aber die verstehen das Ding eher.
Ja,
muss man ganz klar sagen. Natürlich gibt es dann auch manchmal Probleme, wo man die ganz normal 40 Stunden gerade am Mindestlohn alleinerziehende Mutter, die sich bestimmte Sachen nicht erzählen lassen. Und da muss man als Zahnarzt dann auch irgendwie dann ein Gefühl für haben.
Richtig.
Klar, und da hat man auch so einen ethischen Anspruch. Und das ist ja auch das Problem. Die Kassenrichtlinien sind manchmal so scheiße.
Ja, total.
Zahnärzte behandeln trotzdem besser und machen dann lieber miese auf dem Fall.
Richtig. Ja. Was für mich auch cool ist, so, ne? Ja. Also ich meine, das ist ja auch, das kennst du auch alles.
Ja.
Was machst du mit einer Patientin, die nicht zuzahlen kann bei einer Endo? Machst du jetzt, fängst jetzt an, den Koffer dann wegzulegen und machst du alles mit der Hand?
Ja, genau.
Eine halbe Stunde? Also machst du ja auch nicht. Dann schenkst du ihr das.
Mhm. Also ich sag mal so, kommt immer drauf, was. Ja, muss man ehrlich gesagt klar sagen. Ich sag mal, manchmal denke ich mir, okay, wenn die Endo-Richtlinien sind hart, aber dann wird der Zahn halt gezogen. Ja. Richtig, ich meine, bei Molaren schenkst du niemanden was, wenn du dir, wenn nicht 100% gibst. Ja. Bei so einem Frontzahn denkst du mir so, okay, richtig, das sind, pass auf, dann probiere ich das irgendwie in einer Stunde alles durchzuziehen und pass auf, wir machen eine Krone drauf und dann sind wir Freunde.
Ja. Richtig.
Okay, ja. Aber wie gesagt, sobald es irgendwie in mehrwurzelig wird, denke ich mir so, okay, so Prämolaren-Oberkiefer kann mal einfach sein, kann auch mal schwer sein. Ja.
Ja.
Aber das ist ja auch immer das Dilemma, dass man als Endotyp hast. Weißt du, ich weiß genau, mit den Sachen, die kosten dummerweise jetzt Materialkosten 50, 60 Euro, schaffe ich es locker. Ist denn eine Nullnummer für mich? Nullnummer heißt für mich, eigentlich ist es unethisch, auch von mir zu verlangen, dass ich für eine Nullnummer arbeite. Denn irgendwie ist ja nicht nur mein Einkommen. Ich muss Miete zahlen, Personal und Versicherung, alles. Weißt du, alles, was die Leute nicht sehen.
Es ist eine Mischkalkulation am Ende, ne? Und natürlich muss das die Ausnahme irgendwie sein, ja. Da muss man immer gucken. Das Problem ist ja immer, wenn einer Geld hat und das, man kriegt, merkt es ja dann doch ein bisschen, ja. Und der, aber dem es nicht so wichtig ist, der dann, ne, der hat dann irgendwie das neueste iPhone, ja, das, was irgendwie 1300 Euro kostet und der hat dann noch eine Apple Watch dabei und so und meckert aber rum, dass er zuzahlen muss bei einer Endo oder was auch immer. Das finde ich dann schwierig. Da kann man dann auch drüber streiten. Aber wie du schon selber sagst, die alleinerziehende Mutter, vielleicht noch sogar Studentin oder was ich was, da kann man auch mal gucken. Und dann, ne, empfehlen sie mich weiter oder das klappt ja auch alles. Meist, ich glaube ja ans gute Karma. Ja. Ne? Also wenn du Gutes tust, kommt Gutes zurück und das geht auch dann immer. Aber es muss natürlich, es geht, das ist eine Luxusansicht. Ja. Also das kann man nur machen, wenn der Laden läuft. Wenn es nicht läuft, dann musst du gucken, dass die Kohle reinkommt. Ja,
ja. Ein Kumpel von mir sagt mal, meine Gegner sind immer nur Mediamarkt und Saturn. So ein bisschen ist da was dran.
Ja,
ich glaube, manchen Patienten ist einfach manchmal besser, wenn man denen keine Alternative gibt. Ja, wenn man sagt, ehrlich gesagt, das ist das Optimum für den Zahn.
Richtig. Ja? Du musst es ja auch machen, du kannst ja nicht. Also der Patient will ja auch, dass du ein bisschen ihm hilfst. Also ich versuche zum Beispiel immer, die Information so darzustellen, dass er selber entscheiden kann, weil vieles ist ja auch eine Typentscheidung, eine Typfrage. Es gibt Patienten, die sagen, ne, also wie gesagt, wir haben ja unsere Praxis, haben wir eine Endodontologin, also Überweiserpraxis und wir haben einen Parodontologen, nicht implantiere. So, man kann jetzt den Zahn auf verschiedene Arten und Weisen behandeln. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, wir können diesen diese Paro-Endo-Läsion können wir aufwendig behandeln mit einem Parodontologen, operativ und die Endo dazu, ja. Kostet so und so viel Geld. Die Prognose ist unklar, wahrscheinlich unter 10 Jahre. So, dann gibt es Patienten, die sagen, ich möchte, dass der Zahn mir noch 2 Jahre hält, will ich das machen? Und es gibt Patienten, ich habe doch keine Lust, in 2 Jahren nochmal wieder herzukommen. Mhm. Ich möchte eine klare Sache haben, wo ich weiß, das hält mindestens 10 Jahre. Und das ist eine Typfrage, das kann jeder Patient, muss es selber entscheiden. Und die Information muss ihm irgendwie anreichern, dass er diese Entscheidung treffen kann. Und das ist in meinen Augen die Art und Weise, wie man aufklärt. Du brauchst nicht anfangen, wir können eine Amalgamfüllung machen, eine Kunststofffüllung machen, wir können den Zahn ziehen, wir können
Du hast das
machen.
Böse Wort gesagt.
Kunststofffüllung?
Ja. Das ist Kompositfüllung. Don't call it Kunststoff.
Du, ich bin Chirurg, da habe ich doch keine Ahnung von. Du hast recht. Die richtigen Sachen sagen, ja. Nee, aber so muss man das, denke ich, machen. Und so machen wir es auch bei uns tatsächlich.
Ja. Obwohl, ich muss mal sagen, gerade, du hast es so ein bisschen anders. Es gibt ja die in The Real Dental Family, obwohl den Namen, den wird wahrscheinlich hoffentlich noch geändert. Da gibt es schon Ideen für. Da habe ich auch so ein bisschen rausgehört, irgendwie.
Das klingt so ein bisschen salty, würde
ich genau sagen. Dass der Feind der Endo ist eigentlich das Sofortimplantat geworden.
Ja, das ist ja Quatsch. Also eine Indikation für ein Sofortimplantat ist ja total klein. Wir sind ja 5% oder so. Weil wenn du es richtig machst, musst du gucken, dass irgendwie vestibulärer Knochen in Ordnung ist und so weiter. Ja, also ich frage mich immer, ob ich ein Sofortimplantat setzen kann. Aber entscheide mich dann oft dagegen, weil, also ich kann Knochen aufbauen. Das kann ja dann auch nicht jeder. Ne? Da wird dann schnell das Sofortimplantat gemacht, meist in der falschen Indikation und dann hast du die Probleme. Das schmutzige Geheimnis der Implantologie ist ja im Grunde, die Quittung gibt es ja nicht sofort. 5 Jahre denken ja alle, Mensch, ist ja alles super geworden, sieht toll aus, vorne das Sofortimplantat, traumhaft. Die Quittung gibt es ja nach 8, 12 Jahren und dann kommst du plötzlich und hast im Grunde eine Situation geschaffen, die du therapeutisch nicht mehr lösen kannst, außer, sag mal, palliativ, also als Schadensbegrenzung. Die einzige sinnvolle Therapie bei einer Periimplantitis ist eigentlich nur die Explantation. Du kannst natürlich im Seitenzahnbereich, kannst du irgendwas noch machen, mit unserem Parodontologen zum Beispiel. Im Frontzahnbereich Explantation, ja. Deswegen musst du es von vornherein richtig machen. Und deswegen ist das Sofortimplantat, finde ich, ne, also auch wenn die Industrie das so pusht, damit natürlich mehr Leute das machen, finde ich immer kritisch.
Hast du mal dieses Socket Shield oder Partial Extraction Therapy gemacht? Mhm.
Habe ich ein paar Mal probiert. Ist ja auch, ne? In Deutschland macht es ja kaum einer, mhm. weil es ja dann auch wahrscheinlich, wenn du ein Problem hast, jemand würde dich verklagen, dann sitzt du da mit so einem 70-jährigen Gutachter vorne und der hat noch nie davon gehört und zerreißt dich da natürlich. Aber klingt vielversprechend soweit, ne? Also die Studien, die sie jetzt angefangen, sind ja ganz vielversprechend, das heißt noch zu kurz und zu wenig Fälle einfach, ne? Aber es gibt ja so ein paar international, die es gut machen. Howie Gluckman,
es hat geile Vorträge. Also
geile
muss man sagen,
Vorträge, geile hat, Fälle.
Der zeigt auch, was du gerade angesprochen hast, nach 8 bis 10 Jahren, da zeigt er seine Fälle.
Ja.
Und wie scheiße die aussehen. Ja, und dann meinte er auch so, ja, da denkt man auch wirklich nach, ist das das Richtige richtig. Wirklich gewesen? Also.
Er ist ein großer Fan von der Socket Shield und das macht ja irgendwie auch biologisch Sinn, was der da erzählt. Ne? Also ich habe das ein paar Mal probiert und meinen Händen war es auch bis jetzt gut. Ne? Aber ich habe natürlich jetzt auch keine langjährigen Fälle und ich würde auch gerne mehr in der Richtung machen.
Ja, aber ich sag mal, ist ja auch das Problem. Du weißt, das ist irgendwas Neues, das macht irgendwie logisch Sinn, aber irgendwie bist du dann irgendwie im Zwiespalt. Fliegt dir das irgendwann in 5 Jahren um die Ohren? Da hat man immer Angst als Zahnarzt.
Klar.
Ja. Ist ja mit allem, da gibt es dann irgendwie glasfaserverstärkte Komposite, wo keiner dir sagen kann, wie das genau aussieht, ist irgendwie eine geile Idee. Oder auch im Endo-Bereich gibt es ja so viele Spielsachen, wo du denkst, oh geil. Ja.
Was man sagen muss, was in Deutschland echt noch ganz gut funktioniert, dass es nicht so industriegetrieben ist. Ne? Also ich war im Urlaub in Kalifornien, so, also einen Monat oder so sind wir rumgereist und da war zur selben Zeit war von Jovanovic, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein Chirurg, der hat in L.A. irgendwie auch so einen Online-Kurs macht, Kurse macht er irgendwie. Und der hatte eine Vorbildung in L.A. zu dem Zeitpunkt, wo ich auch war. Da dachte ich so, na, vielleicht steuerlich ganz sinnvoll. Und ich würde einfach mir mal angucken, was der so macht. Bin dann da hingegangen und ich war erschrocken. Ne? Also einmal, du denkst, du kommst zu einer hochmodernen Praxis, ne? Und das sind halt wirklich so da findest du hier in Berlin in Rudow Hinterhof hast du schönere Praxen als die Dinger manchmal. Da gehst du in den Keller und bist dann so einem kleinen Fortbildungsraum. Und im Grunde, ich wollte das über Augmentation lernen, beziehungsweise mir das mal angucken, wie der erst macht, also GBR-Techniken. Und das geht nur um die Industrie. Also es ist wie so ein Kochrezept. Also da wird dann die Membran genommen, die ist kreuzvernetzt, dann wird die andere genommen, die wird dann drüber gelegt, dann nehmen wir von dem Hersteller nochmal das Knochensatzmaterial. Es geht nur um Industrie.
Krass.
Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem sowieso in den USA, ne? Wie man zum Beispiel auch in dieser ganzen Opiumkrise und so weiter sieht. Und da können wir echt froh sein, dass in Deutschland es nicht ganz so ist, ne? Dass man auch nicht jeden Trend mitgehen geht. Ne? Dass die Deutschen da immer noch teilweise ein bisschen zu konservativ sind, aber auch konservativ genug, um eben nicht so eine Zustände zuzulassen. Ne? Weil das war wirklich, ich habe nichts gelernt auf dieser Fortbildung.
Krass, Katastrophe. So
ja.
Und war richtig teuer.
War noch okay. So, ne? Aber also ich war wirklich erschrocken. Und dann kommst du raus, ne, in der Pause, dann steht natürlich dann gleich so eine, ist auch so LA-mäßig, also der Jovanovic selber ist ja auch so ein großer, gut aussehender Typ, sieht aus wie so ein männliches Model. Und daneben war dann diese Industrievertreterin vom Depot mit gemachten Brüsten und Lippen und hat dann dort einfach diese ganzen Sachen verkauft, die er vorher angepriesen hat. Also Katastrophe, ja. Er war wirklich erschrocken. Und das ist ja einer wohl, der dort relativ bekannt ist. Ja. Und der hat in Deutschland früher auch mal gearbeitet und so, er konnte auch Deutsch. Also, aber
krass.
Ja, also ich war echt erschrocken, ja.
Erinnert mich bloß an den Smart Dentin Grinder.
Ach, so mit dem eigentlich. Gibt's den noch?
Ich glaube, den gibt's noch und ich weiß nicht, ist natürlich ein nettes Tool.
Ja, macht Kuri auch manchmal, dass er weißer Zähne zieht, als Konsatzmaterial benutzt, aber eher so, wenn er sagt.
Ja.
Also, warum auch nicht, schadet ja nichts. Ja.
Es ist natürlich immer krass, dass dann irgendwie diese Kammer, weil es ja so ein Medizinprodukt sein muss, dann irgendwie wegwerfmäßig sein, dann hast du dann irgendwie, deshalb nimmst du jetzt, brauchst du zwar kein Knochenersatzmaterial, das du kaufen musst, aber brauchst so eine Kammer für 60 Euro oder so, die nachzahlst. Ja, und dann frage ich, und dann ist ja auch mal so, ja, dürfen es keine wurzelkanalbehandelten Zähne sein, wo ich mir irgendwann denke so, als Endotyp tut es dann weh und ich habe mal so ein
immer auf die Armendodontologen,
ja, was ja, soll genau. Denn das? Ja, ich weiß, aber ich finde es ja manchmal spannend, weil ich poste ja auch Fälle in sozialen Medien und da bekommst du ja schneller Feedback. Nee, das sehe ich nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Fachzeitschrift, nennen wir es mal ZWP, so einen Fall sehe, vom Smart Dentin Grinder und dann darunter steht ein Bild mit frakturierter Zahn und der in einem Stück rauskommt, dann würde ich lieber, wenn ich das auf Facebook posten würde, den irgendwie markieren, den Riss, dass alle den sehen auf dem Bild. Ja, und nicht, dass du gar nichts siehst. Ja,
ja, aber man guckt erstmal, ob man sich aufregen kann, wenn man sich direkt.
Ja, nee, aber das ist dann irgendwie mit Bildern, muss man dann da auch irgendwie schon gekonnt arbeiten. Ja. Und manchmal ist es auch besser, ein Bild mehr zu haben als ein weniger. So Zahn in einem Stück rausbekommen, aber hier ist die Längsfraktur. Hätte man nichts machen können, dann sagt keiner was. Ja. Aber das dachte ich mir auch so, okay, das ist natürlich dann immer schlecht, wenn dir keine klare Fraktur hat, wenn er da ein Stück rausgeht.
Ja. Siehst man ja auch mal da, ne? Dann wird dann sich um irgendwas unterhalten die ganze Zeit, um was rumgeritten, wo man sagt, Moment mal, ich wollte aber was ganz anderes zeigen.
Ja, ja, ja klar, das ist, da hast du eine Karies übersehen. So, ehrlich?
Ja.
Diese Karies ist das geringste Problem im Moment, ja? Das Hauptproblem war das.
Ah, es ist manchmal nervig.
Ja, und diese 3 Minuten, das kann ich auch im separaten Termin machen.
Ich habe zwar schon auch nicht so einen Riesenbock, irgendwie Fälle zu zeigen. Mhm. Ne? Ich dokumentiere total viel. Ne? Ich filme ja, ich bin eher so Video, ich filme ganz viel, meine OPs auch teilweise mit und so. Aber zum Beispiel auf meinem Instagram-Account, ja, von der Praxis, wir machen ja kaum was mit Zähnen. Das ist ja immer nur was Lustiges oder so, ne? Also.
Ja, du hast den Implant-Spot noch, aber.
Genau, der ist jetzt die Überweiserpraxis eigentlich, die habe ich nochmal umgewandelt.
Okay,
ja,
gut.
Das war dann eine Schnapsidee. Aber da habe ich jetzt die Überweiserpraxis, weil die wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Ich habe ja noch nie irgendwie Werbung für die gemacht oder Marketing, weil die Überweiser von alleine kamen irgendwie, bei Mundpropaganda. Aber ich dachte, das kann man ja auch ein bisschen größer aufziehen und das wollen wir jetzt mal
probieren. Okay, muss man da sagen, du hast schon eine Webseite für die Überweiserpraxis.
Genau,
ja. Also man muss mal sagen, marketingmäßig ist es ja so, wenn man keine Webseite hat heutzutage, ist es glaube ich schon doof. Und ich merke auch, stelle ja fest, dass viele Leute in Berlin, da wird ihnen gesagt, du brauchst einen Endologen, guck einfach bei Google. Und fertig, ja. Und manche erkaufen sich dann ihr Ranking halt dementsprechend. Mhm. Manchmal ist es auch ein sehr lokales Ding, dass die Leute nicht weit gehen. Den wird dann am Ende in der Stadt einer empfohlen. Und so, aber hier um die Ecke ist doch eigentlich
einfach ja, dahin, ja, ja.
Also, dass die das auch nicht mal verstehen. Und das sieht man auch dran, dass manche auch gar kein Verhältnis zu ihren überweisenden Kollegen haben wollen. Zum Beispiel, ich sehe das ja auch bei dem klassischen Oralchirurgen, dem schickst du halt die Sachen, die du nicht rausbekommst, und der kommt hier raus und das ist okay.
Ja, ja.
Und die wollen auch nicht groß mit dir kommunizieren und nicht umgekehrt.
Aber das ist im Grunde zwischen, da setzen wir ja an. Ne? Also ich sag mal, vielleicht eine der größten Leistungen, die wir hier hinbekommen haben, ist, dass wir eine normale Praxis sind, also mit Patienten seit 30 Jahren, also riesigen Patientenstamm, und normalen Zahnärzten. Und gleichzeitig haben wir praktisch eine Überweiserstruktur geschaffen, wobei man immer weiß, dass die ganzen Zahnärzte Angst haben, dass ihre Patienten weggenommen werden, ne? Was ich auch verstehen kann. Weil, ne, also vor allem so wie wir uns dann noch nach außen präsentieren, kann das passieren, theoretisch. Das würde ich sagen, dass das irgendwie geklappt hat. Das liegt vor allem daran, weil wir halt viel Kommunikation machen. Ne? Also ich glaube, dieses eben, ne, der Überweiser möchte was von dir, eine Frage, und du rufst ihn aber einfach eine Woche später zurück oder so, das ist halt nervig. Und wir machen das halt so, wir rufen halt die Überweiser sofort an. Und es gibt immer einen Ansprechpartner. Wir haben so einen Slack-Kanal mit denen, wo wir die Patienten besprechen, sofort, wenn die da waren und so. Und ich glaube, das ist eben der Grund, dass sie schicken, obwohl wir eine normale Praxis sind. So, und weil sie halt auch wissen, dass wir die Patienten nicht behalten. Ich sage immer, also wenn mal ein Patient kommt, der sagt, ach, wie ist denn das hier, kann ich mich hier auch behandeln lassen? Dann sage ich immer, sie können sich überall behandeln lassen, nur nicht hier. Also wenn sie unzufrieden sind mit ihrem Zahnarzt, sie können woanders hingehen, aber hier können wir sie nicht behandeln, auf gar keinen Fall. Ne?
Und das das muss man auch straight durchziehen. Es gibt aber, ich habe festgestellt, in 7 Jahren, in denen ich im Süden war, so penetrante Patienten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die sind dann so clever, die kommen dann mit ihrer Tochter oder ihrer Frau an. Und dann irgendwann schläft ihr zumindest, ich wollte auch einen Kontrollmaterial.
Du musst aber, wenn du die Ansage machst, dann nicht. Das ist das Gute.
Aber die sind da sehr, sehr, sehr clever. Ich muss mal sagen, da unten waren sie nicht hart genug, muss man auch mal dazu sagen.
Du musst richtig hart sein.
Du musst richtig krass hart sein. Ja. Also wirklich komplett. Du musst wirklich da was aufspringen, so gesperrt bist. Es gibt ja so eine Gutachterfrist von 2 Jahren, die gesperrt sind. Ich glaube, länger musst du es jetzt nicht übertreiben. Wenn da wirklich jemand 2 Jahre wartet, bis er dann zu dir kommen kann, okay, dann ist er.
Naja, und du musst vor allem, ich meine, das, was du sagst, eben dieses Verhältnis zum Überweiser, wenn das nicht immer besonders gut ist. Also wir kennen unsere Überweiser, wir sind natürlich auch, wir haben jetzt keine 100 Überweiser, so, aber.
Da brauchst du eigentlich bloß 10 Überweiser, die dir regelmäßig Sachen schicken, überweisen.
Genau. Ne? Und wenn du jetzt aber ein gutes Verhältnis mit dem hast, ja, und das baust du ja auf durch die Kommunikation. Und du hast, also, ne, ich suche mir die auch, naja, gewissermaßen irgendwie auch ein bisschen aus. Also ich habe keinen Bock auf irgendeinen, der mir nur, sagen wir, Mist schickt und alles falsch macht. Und ich hole die nur aus der Scheiße die ganze Zeit mit den, also mit der Endos zum Beispiel, ne? Also wir haben
auch ein paar, Klassiker ist ja,
perforiert.
Ich habe da ein Instrument abgebrochen, aber sag's dem Patienten nicht.
Sowas zum Beispiel, ne? Also darauf habe ich keinen Bock. So, deswegen kann man sich natürlich die Überweisung ein bisschen aussuchen. Und was ich natürlich auch mache dann beim Patienten, dass ich den auch wirklich anpreise. Ich sage dann, Mensch, wissen Sie, das ist ein toller Überweiser, den Sie da haben. Ich würde mich von dem behandeln lassen. Also froh, dass Sie so einen haben. Ich kenne auch ganz andere Zahnärzte. Gehen Sie zu dem zurück, da machen Sie alles richtig. Also das kommt eigentlich nicht vor, wenn du da ein bisschen.
Aber sowas kannst du auch nur sagen, wenn du den Typen auch kennst. Das ist ja auch, kommt ja auch noch dazu.
Klar, das ist es natürlich. Ne? Aber ich meine, ja, das, wie du schon selber sagst, man muss ja jetzt ja auch nicht auf Masse gehen. Ne? Weil sonst kriegst du ja auch nur wieder, wie es eher machen wir nicht. Und Weißerzähne, weiß ich auch nicht, ob immer alle raus müssen. Das verstehe ich, habe ich auch nicht verstanden, warum dogmatisch immer alle Weißerzähne rausgezogen werden müssen. Ja.
Ich habe es auch nicht verstanden. Genau,
also wie, nie, warum?
Genauso wie, ich wurde mal gefragt, also war ich in München auf einer Fortbildung, habe bei einem Airbnb gewohnt, das war gerade Oktoberfest, alles teuer und da war es halbwegs günstig. Die meinte, ach, du bist Zahnarzt, okay. bei meinen Kindern geht es darum, das Lippenbändchen zu durchschneiden oder nicht. Und ich stand da echt so, Lippenbändchen? Also in der Uni haben wir nie drüber gesprochen. In der Praxis hat mich noch nie jemand gefragt. Ist das so ein München-Ding, dass wir das automatisch als Add-on mit anbieten?
Komisch, ne? Ja.
Und dann habe ich mich mal informiert. Ich ärgere mich, dass ich diesen Artikel nie gespeichert habe. Mhm. Da gab es anscheinend wirklich einen Artikel, da haben sie mal überlegt, wie ist es denn mit Diastema und Lippenbändchen oder was? Gar keine Evidenz. Nix. Nix, gar nichts. Also es gibt nicht mal wirklich Daten dazu. Ja. So traurig ist das. Und es ist einfach sowas, was gemacht wird.
Ja.
Aber keiner weiß, ob das was bringt. Und es ist dann immer so diese eigene Wissen. Ja, ja, klar, macht schon Sinn.
Ja, also ja, ich, auch dieser Weisheitsszene, also warum müssen die jetzt raus? Ja, die sollen ja raus, aber warum denn? Also warum muss ich denn einen relativ, sag mal, invasiven Eingriff machen, der auch ein gewisses Risiko hat im Unterkiefer? Warum muss man das jetzt machen? Weil die haben doch gar keine Beschwerden, drückt, der Druck ist ja schon tausendmal widerlegt worden und so. Also
ja, die drücken nach vorne, das ist ja geil.
Die drücken alles nach vorne. Der eine Zahn drückt die ganzen 7 Stück vor ihm nach vorne. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn. Habe ich nie verstanden, ja.
Nee, das Lustige war, bei mir war es auch immer die Diskussion, also nicht die Diskussion, war immer klar, brauchen wir wahrscheinlich nicht rauszumachen, ist genügend Platz, hast du den besten Kiefer von deinen Geschwistern. Aber da war ich in den USA, als ich in Ausland ein Jahr war, Schulaustausch an, und da war auch gleich so Standard, ja, and we have to take the third molars out. Ja.
Keine Ahnung warum, ja. Ja. Habe ich nie verstanden.
Ja, ich sag mal, jetzt ist mit der neuen Leitlinie von vor 2 Jahren, das ist ja eh alles so ein bisschen, jetzt ist mein Ding immer so, können sie die überhaupt putzen oder nicht? Also wenn, ich muss jetzt nicht warten darauf, dass sich so ein kalkulöser Achter hochgeht.
Da haben wir ja einen Grund wenigstens,
ja,
ne?
Ja, klar.
Also grundlos, wenn er noch nicht mal draußen ist irgendwie, dann schon alles aufmachen und dann rausholen. Also
rausholen, wenn es einfach ist.
Ja, genau. Ja, verstehe ich manchmal nicht. Aber ich meine, sowas kannst du ja dann auch diskutieren mit Überweisern, ne? Oder dadurch, dass wir die 3 Disziplinen, Paro, Endo und Implantologie oder Chirurgie hier haben, kannst du ja auch die Fälle ganz anders diskutieren, ne? Weil sonst, ich meine, du bist Endodontologe, du theoretisch müsstest ja dann, also da müsste der Überweiser, der zu dir schickt, wenn er eine andere, ne, Meinung haben wir zu dem Thema oder ein Paro-Läsion, du kennst dich damit aus, ne, weil du eben auch dich viel informierst und einfach ein guter Behandler bist. Aber wenn du jetzt den 0815 Endodontologen hast, dann müsste ja eigentlich noch ein Parodontologe drauf gucken, wenn du schon eine Paro-Endo-Läsion hast. Ja,
also. Ja, sag mal so, das Problem ist, ich hab ja immer noch meinen Telefon-Joker. Mhm. Frederik Kaufmann, der ja lange an der Universität Würzburg mit Stefan Fickel zusammengearbeitet hat, Professor Schlagenhoff. Das ist so mein Joker, was das geht. Das kann ich dann auch mal per WhatsApp einfach einen also natürlich nicht per WhatsApp ein Röntgenbild rüberschicken.
Bitte? Auf einen gesicherten, Datenschutz.
Auf einen gesicherten Kanal. Einverständniserklärung mit dem
Patienten. Wenigstens Streamer.
Ja, da bekomme ich gleich eine coole Antwort irgendwie. Mhm. Er fragt mich manchmal auch Sachen.
Ja, so muss das sein.
Und das ist schon cool. Und ich habe dann auch ein paar Draht zu manchen Kinderzahnärzten, wobei ich irgendwie aktuell gar keine Kinder mehr behandle, dass ich die gar nichts mehr fragen kann.
Das ist krass, ne? Ja. Das haben wir auch ein bisschen gemerkt. Also wir haben einen Kinderzahnarzt, der wieder will, also den habe ich ein bisschen dazu gezwungen damals, wenn er hier anfangen will, muss er eben Kinderzahnarzt, also ein bisschen die Fortbildung machen auch. Und wir propagieren es aber nicht so, weil unsere Praxis ist ja, also wir haben ja wie 6 Behandler, aber die ist an sich, du kennst sie, ja relativ klein. Und das passt manchmal nicht zusammen, wenn du dann da irgendwie den Knochenblockfall hast neben 3 schreienden Kindern.
Ja, ich sag mal so, Kinderzahnmedizin finde ich sehr spannend. Ich hatte auch mal überlegt, irgendwie eine Kombi-Ender-Kinderzahnarztpraxis zu machen.
Interessant,
ja. Mit großem Fokus eher auf Kinder und Einstuhl-Endo, so nach dem Motto, für mich alleine. Schallschutz. Ja. Aber das Problem ist, du verlierst schon, wenn du nicht einen Monitor an der Decke hast. Dann hast du schon verloren.
Ja.
Denn ehrlich gesagt, 90% der Kinder, die starren dann nur raus und du kannst machen, was du willst, weil die das geil finden. Ja? Und so einfach ist. Und wenn du den nicht hast, brauchst du gar nicht erst als Kinderzahnarzt anfangen. Also nicht erst probieren. Und das merke ich auch immer, das ist das, was die alle falsch machen. Wir probieren es mal aus mit Kindern und holen sich vielleicht eine Kind. Ehrlich gesagt, brauchst du eine Einheit, die eine Liege ist, damit die gar nicht erst dieses, wir fahren jetzt runter, sondern klar ist, ich muss mich hier legen, die ist wie im Bett, ich kletter darauf, leg mich hin.
Guter Punkt.
Ja? Das ist ein Punkt, Monitor an der Decke. Und Ruhe. Und dann ist es traurig an der Kinderzahnmedizin. Du verdienst ja mit den sozial schwachen Fällen, die du in Vollnarkose machst.
Richtig.
Du musst natürlich so managen, dass du nie wieder in Vollnarkose packen musst. Aber du brauchst halt irgendwie einen Anästhesisten und Aufwachraum, Einladraum und das alles, was dazu gehört.
Ja.
Wenn du das nicht hast, lohnt sich die Kinderzahnmedizin nicht so sehr.
Ja, und ich glaube, bei so Praxen, die das schwerpunktmäßig machen, ich meine, das macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Da hast du dann irgendwie die Rakete, die Einheit ist wie so eine Rakete und das Wartezimmer ist voll mit irgendwelchem Kram. Das ist ja dann auch gut. Auf der anderen Seite denke ich ja manchmal auch, das ist dann, ne, dann musst du ja auch diese Sachen machen, ne? Also diese das mit so Monitoring und so verdienst du halt auch kein Geld mit, dann wahrscheinlich, wenn du nur Kinder machst. Ne? Ja. Also wir haben ja ein paar Kinder, weil hier die Kita um die Ecke ist, auch mit meiner Tochter und so. Aber bei meinen Töchtern, wir machen das mit, aber ich würde das nie so schwerpunktmäßig machen, das würden wir hier gar nicht hinkriegen.
Ja, ich meine, sag mal, wenn du so einen allgemeinen Teil hast, musst du irgendwie die Kinder mitbehandeln.
Klar, genau.
Ja, und das macht dir auch Spaß.
Aber es ist immer weniger. Ich glaube, die gehen jetzt auch viel tatsächlich in diese Kinderpraxen.
Ja. Ich weiß, in Berlin gibt es ja Kinder Dentals, Kids Dogs und alle an. Und
aber da ist dann schon wieder so.
Die sind okay. Ich sag nur, die sind okay.
Es kommt auf den Behandler an.
Es kommt auch, da ne? wirklich sehr auf den Einzelnen an, aber sehr krass. Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass so eine große Kinderzahnarztpraxis am einem Platz in Prenzlberg nicht mal einen gottverdammten Sensor für Bissflügelaufnahmen hat für Kinder, dann denke ich mir, dann ist irgendwas da richtig schiefgelassen und das ist dann komplett unnötig, die dann auch noch Kinderzahnarztpraxis zu nennen, wenn das nicht funktioniert,
Wenn es darum nur geht, eben in der Kurse zu legen, um dann den Umsatz zu machen.
Die legen ja nicht mal so viel in keiner Kurse, das ist ja Witz, aber irgendwie, wenn dieses Basics.
Grundlegende Sachen,
Ja, ich meine, in der Endopraxis haben wir aus anderen Gründen einen kleinen Kindersensor.
Natürlich.
Ja, aber das verstehe ich da nicht,
Das stimmt.
Okay, aber Micha, wir kommen mal jetzt zum Abschluss langsam. Mhm. Erzähl mal von dem Film mit Materia nochmal. Ich mag die Geschichte so sehr.
Süß. Ja, naja, ich habe ja, also ich wollte ja, also man merkt es ja vielleicht auch, ich wollte ja immer Regisseur werden. Also ich wollte tatsächlich mal irgendwie Regisseur werden. Bin dann Zahnarzt geworden, weil die ja so miteinander sehr ähnlich sind, diese Berufe. Nee, und irgendwie hat es nie ergeben. Ich habe halt so ein paar Musikerfreunde, unter anderem Materia auch. Martin, du bist ja auch Fan, glaube ich, ne, von ihm. Bester Typ der Welt auch, wirklich netter Mensch.
Ja, dazu und, muss man vielleicht sagen, ich habe mal über meine Kanäle austesten lassen, braucht Martin Zahnarzt. Und er wurde dann tatsächlich auch vom Kumpel gefragt. Mhm. Und meinte, nee, der hat so ein Bro-Verhältnis mit seinem Zahnarzt. Das ist unmöglich, dass er die Praxis weg. Ja.
Guilty.
Ja. Und dann meinte er aber bei Casper hast du vielleicht eine Chance.
Schon zu spät.
Ich wusste
es. Casper ist auch hier. Darf ich sagen, weil er was haben Post, Like von uns.
Okay.
Ja, nee, genau. Ich kenne halt, also ne, wir kennen uns vor allem durch seine Produzenten. Das sind meine Freunde, Kindheitsfreunde. Das sind eine Clique von so 9 Jungs, die alle in Berlin aufgewachsen sind. Wir kennen uns seit 30 Jahren alle und seine Produzenten, das, also die waren, sind meine Freunde und die machen jedes Album mit ihm und mit Casper und mit Peter Fox und Seed und so. Dadurch kennen wir uns noch schon länger, bevor der irgendwie auch bekannt wurde. Er war dann bei mir in der Praxis, also öfter, er hat ja auch nicht so viel Zeit, hat auch keinen Bock auf Zahnarzt, aber wenn er mal kommt und so, sehen wir uns. Und dann hat er mal gesagt, ja, du, und ich behandle seine ganze Familie, die kommen extra aus Rostock angefahren, um hier behandelt zu werden. So. Und dann meinte er so, ja, soll ich mal was machen, so also, werbemäßig oder so, sag Bescheid, dann machen wir das. Ich glaube, er dachte, er macht dann so ein Video oder sowas, ein Selfie, irgendwas. Da habe ich so, okay, dann überlege ich mir mal was. Und dachte, wenn, dann machen wir es richtig. So. Ja. Und das Gute an dieser Praxis ist also, durch, dass wir halt, sag mal, in Social Media so, sag mal, relativ witzig auftreten und dann Kopf machen, haben wir wahnsinnig viel. Und weil ich auch hier aufgewachsen bin und meine Freunde halt alle irgendwie so kreativ Leute sind. Und dadurch kommen halt immer die Nächsten, haben wir hier wahnsinnig viele Leute so aus der Filmbranche, so. Und dann habe ich meinem Kumpel, habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir so einen kleinen Kurzfilm mit ihm, wie so eine Art Werbefilm, aber so einen Kurzfilm, wo die Werbung nur so ein bisschen am Rande ist, aber einfach mal mich ausleben, scheiß drauf, kostet Geld, alles egal, das machen wir. Und dann habe ich ihm das halt gesagt, Martin, habe ich dann gesagt, pass auf, so und so machen wir das jetzt, wäre das okay für dich, also 3 Drehtage und richtig auf die Kacke hauen und so. Und er meinte, und er ist halt wirklich so, das muss man sagen, er ist wirklich ein krasser Typ. Also nicht umsonst ist der halt irgendwie auch so erfolgreich. Der zieht Sachen durch und der steht immer zu seinem Wort. Also wirklich, wenn er dir das sagt, dann macht das auch. Dann hat er gesagt, okay, ja, machen wir. Klar, ist geil, ist lustig, ist witzig. Er sagt mal, mega, mega Idee, machen wir. So, und dann habe ich halt eben die ganzen Leute hier rekrutiert aus der Praxis. Also Kameramann und es waren ja alles Profis außer mir. Ich habe es noch nie gemacht. Aber war egal. Irgendwie ging das halt dann und dann habe ich halt eben dann die Regie sozusagen übernommen, was ja relativ einfach ist, weil ich habe die Geschichte selber geschrieben. Die Profis drumherum machen natürlich alles, ne? Also wenn, ne, Licht und so, das mache ich nicht, sondern das macht dann eben der Lichttyp, der das dann auch kann. Und der Kameramann macht die Sachen mit ihm zusammen. Ja, und dann kam der halt dann für 3 Drehtage von 7 bis 21 Uhr, wie selbstverständlich. Sieht er manchmal privat aus wie so ein Penner mit so komischen kurzen Hosen, kommt er angefahren. Und das ist ja wirklich der fotogenste Mensch, den ich kenne. Also dann wird er so ein bisschen, geht in die Maske, kommt raus und guckst auf diesen Monitor und denkst so, ey krass, sieht der gut aus. Und so Typen, also auch andere Typen, die so am Monitor vorbeilaufen, dann so, Mann, sieht der schon wieder gut aus. Ey, ist so wie 7:30 und der sieht so wie aus dem Ei gepellt aus. So, ne? Also krasser Typ. Und dann haben wir halt diesen Dentboss, diesen Film gemacht. Mhm. der ja auch ein bisschen trashig ist und so, aber irgendwie ganz witzig, ein bisschen Zahnarztkram aufs Korn nimmt und so. Und wir tauchen da ein bisschen auf. Und dann haben wir das noch geschnitten und so, ne? Und dann richtig so Grading und allem drum und dran. Wir hatten das Savoy Hotel,
ja.
Was ja auch so ein bisschen künstleraffin ist, so die Wand dafür zu haben, dass wir da auf der Dachterrasse was gedreht
haben. Ja, das haben sich wahrscheinlich jeder gefragt, wo wurde das gedreht in Berlin?
Savoy Hotel, genau. Richtig, richtig geil. Also natürlich muss man das auch bezahlen, aber halt auch nicht so viel, weil die halt auch Bock auf sowas haben. Also wirklich cool. Und dann über drei Ecken kennt man die dann irgendwie wieder und so. Wir haben ja auch so dann irgendwie Schauspieler, die dann irgendwie die Leute kennen. Hat so einen Spaß gemacht. Und dann haben wir das halt irgendwie geschnitten und dann haben wir so eine Premiere gemacht. Da konntest du ja leider nicht, wir sind nur eingeladen.
Ja, ich weiß, ich ärgere mich immer noch.
Am selben Tag abgesagt, werde ich nicht vergessen. Das war auch mega geil, hat krass Bock gebracht alles. Und ja, genau, dann haben wir diesen Film gemacht, der dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat irgendwie. Und ja, also mir macht das sowas Spaß. Und das machen wir ja auch. Ich habe dann mit diesem Kumpel zusammen, also indem ich den Dempot geschrieben habe, das ist auch einer aus dieser Clique, der ist eigentlich Schriftsteller, haben wir dann so eine kleine Firma gegründet, dafür extra, um das irgendwie steuerlich irgendwie abzusetzen und so. Jetzt haben wir aber ganz viele Anfragen bekommen, wer die Videos gemacht hat irgendwie. Und diese Videos, genau, jetzt machen wir praktisch so kleine so Werbevideos für andere Zahnärzte, für Dentalfirma haben wir jetzt eine und so ein Dentallabor. Und ich liebe das. Das ist so meine Art, mich nebenbei auszuleben.
Okay.
Ja.
Aber jetzt eine Sache. Meinst du es, hat was gebracht, dass du hier aus der Gegend kommst und ausgewachsen bist für deine Praxis? Das finde ich immer sehr spannend. Ist dieses,
ja.
Also auch in Berlin bringt es was.
Auf jeden Fall. Also ich, das ist eh, ne? Berlin ist ja im Grunde eine Zusammenfügung von mehreren Kiezen. Ne? Also das sind ja mehrere Dörfer zusammen. So. Also hier ist es teilweise witzig, die Patienten kennen sich aus privat und treffen sich dann hier bei unserer Zahnarztpraxis zufällig. Also, wie, du bist auch hier. Und das habe ich schon ganz oft gehört. Und bei mir ist es so, ich bin natürlich hier aufgewachsen und ich habe meine Freunde auch, ich bin hier am Adenauer Platz aufgewachsen in Charlottenburg. Und die Praxis ist jetzt hier am Ferbliner Platz in der Nähe. Also nicht weit weg. Ja, und irgendwie meine Freunde kommen dann und empfehlen dann weiter, ne? Und deswegen habe ich ja auch so ein paar Promis, weil die sich natürlich dann untereinander auch befreundet sind und dann weiterempfehlen. Also das bringt schon eine Menge, klar. Also es ist schon, ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch in, wahrscheinlich Mitte wäre es auch gut gelaufen, weil wir ja viel auch dafür tun. Ne? Das ist ja auch ein gewisser Aufwand, den wir da betreiben. Ne? Aber ich glaube, dieses Familiäre, was wir auch, ich sag mal, was glaube ich die Leute auch in der Praxis hier fühlen, was glaube ich auch eine der Stärken ist, dass man eben durch die Größe an sich mit 30 Leuten, wenn man denkt, das könnte ja auch so eine Medico-Klinik sein oder sowas. Aber es fühlt sich nie so an, weil die Praxis kleiner ist und weil es eben familiärer ist. Und die Leute, wir duzen alle. Mhm. Ne? Also ich komme halt bei Neupatienten, sage ich, wollen wir uns hier nur duzen.
Echt? Was ziehst du durch? Geil.
Ziehen wir euch durch. Also jetzt klar, wenn einer irgendwie...
Das ist die eine Praxis in Kreuzberg, mit Kofferdamm. Da wurde auch nur geduzt.
Ja.
Und der Zahnarzt meinte original, ich weiß nicht, als ich hier angefangen habe, Kreuzberg, haben uns alle geduzt. Ich weiß gar nicht, wer mit dem Siezen wieder angefangen hat. Aber finde ich geil.
Ist ganz cool.
Also Personal auch.
Personal auch, ja, genau. Geil. Wir haben hier flache Hierarchien und ja, wir sind der Meinung, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, ne? Also ich glaube, wenn du irgendwie, also jetzt zum Beispiel auf Patent bezogen, ne? Wenn du gute Qualität lieferst und irgendwie authentisch bist, auch wenn das so ein strapaziertes Wort ist, aber wenn du praktisch einfach, also nicht, wenn du irgendwie hinter den Sachen stehst und eben auch eine gewisse Qualität bringst, kannst du im Grunde machen, was du willst. Also, ne, wir haben hier die, klar, wir haben irgendeinen Künstler, einen kleinen Künstler bis hin zu irgendeinem Geschäftsmann, den duzt sich ja auch irgendwie, wenn er es möchte. Wir treten ja hier, dieser Dentboss-Film ist ja auch etwas, wo man sagen, da würden ja wahrscheinlich auch viele Angst haben vor, weil es ja auch irgendwie eine krasse Ansage ist, ja, oder die ganzen Spots, ich mache ja, wie gesagt, auf Instagram mache ja viel Sachen und da ist ja auch, ich zeige ja nie Zähne, ich mache ja nie Werbung für die Praxis an sich, sondern ich mache nur lustige Sachen. Und ich glaube, wenn man so auftritt, und du, das kannst du nur machen, wenn die Qualität irgendwie auch stimmt, glaube ich, und dann kannst du im Grunde machen, was du willst, und mit den Mitarbeitern ist es genauso, ne, also du musst jetzt nicht Autorität schaffen, nur weil du gesiezt wirst, sondern wenn du irgendwie ja, da mal hinter deinen Sachen stehst, kannst du das auch ohne sie zu machen. Aber das kommt, glaube ich, immer auf die Leute an und das Personal kommt ja auch zu dir, was zu dir passt dann irgendwo am Ende. Ne? Also bei uns funktioniert das sehr gut. Ich sitze jetzt keine 80-jährige Oma, duze jetzt keine 80-jährige Omi oder sowas. Ne? Das mache ich schon nicht, aber wenn das irgendwie passt und das sind ja dann oft Leute, die das mögen, was wir machen, dann passt das wieder irgendwie mit dem Duzen. Und ich fand das irgendwie, ich habe das mal mitbekommen, es gibt so eine innere Medizinpraxis in Schöneberg, so, die sind relativ bekannt, die machen viel zu HIV-Patienten. Ich habe keinen Hausarzt, aber da bin ich hingegangen, weil ich mal Blut abnehmen wollte, weil ich die cool fand. Da gehst du rein und die fragen vorne an der Rezeption schon so, ja, wie sieht's aus, wollen wir uns duzen oder siezen? Dann würde ich das nämlich hier schon eintragen für alle und dann sagt man, ja, duzen wir uns und dann sind die alle so nett und so, als ob du dazu, also wir hatten mal, als wir den Dempos gemacht haben, haben wir so einen Artikel in einer Zeitung gehabt, ich glaube mit Vergnügen oder irgendein Online-Blog, mit Vergnügen war es, glaube ich. Und die haben geschrieben, es fühlt sich so an, wenn man hierher kommt, als würden gute Freunde guten Freunden im Mund rumwerkeln. Das fand ich irgendwie geil.
Das ist wirklich gut. Ja, das ist so ein Thema, du machst nicht so viel Marketing.
Ja, für die Überweiserpraxis noch nicht, aber das kommt jetzt.
Also Micha, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich war es nicht das letzte.
Ja, ich hoffe auch, von mir aus gerne. Ist schon vorbei oder was?
Ja, okay. Sie haben die 1 Stunde 15 Schallmauer durchbrochen.
Okay, na gut, dann müssen wir es mal vertagen aufs nächste Mal. Ciao.
Ciao.